Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Eigentlich sage ich immer, ich bin Witzbildmaler, aber im Kern sehe ich mich als jemand, der in irgendeiner Form Humor an Menschen heranträgt. Ja. Sei es über die Bilder, sei es über die Shows, sei es über die Videos, aber das ist ja nicht, was du, das lernst ja nicht im Kunstunterricht. Es ist müßig, den Leuten das zu erklären, weil sie erstmal die Zeichnungen sehen bei mir, was ich auch verstehen kann, weil Zeichnen für viele einfach immer noch was total Abstraktes und wie Zauberei ist, dass jemand sich hinsetzt und malt einfach irgendwas. Ja. Und für mich ist das das Natürlichste der Welt, weil das war die einzige Möglichkeit für mich als Kind, meine Ideen zu transportieren. Aber das ist nichts für ein Kunstunterricht.
1, 2, 3, 4. Hi, hier ist Wenzel. Bevor es losgeht mit Nils und Ralf Rute, noch eine kurze Nachricht aus der Redaktion. In der Folge sprechen die beiden über Cartoons. Über die von Ralf selbst, aber auch über die, die ihn geprägt haben. Und dazu gehören auch die Arbeiten von Martin Perscheid. Perscheid ist am 31. Juli 2021 verstorben. Viel zu früh, mit gerade mal 55 Jahren. Als die Nachricht kam, war diese Folge schon aufgenommen. Deshalb wollen wir hier kurz an ihn erinnern. Und wir wünschen seinen Freunden und seiner Familie alles Gute. Und jetzt viel Spaß mit der Nils Burkelberg-Erfahrung und Ralf Rute.
Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokeberg-Erfahrung und der Mann, der heute diese Erfahrung machen darf, muss, kann, will, er ist Autor, er ist Musiker, er ist Cartoonist und alles in allem nennt er sich, so wie ich das gesehen habe, am liebsten immer Komiker und ich bin wahnsinnig froh, dass er heute hier ist, damit wir uns endlich mal kennenlernen. Herzlich willkommen, Ralf Rute.
Dankeschön für die Einladung, Nils. Hallo.
Ja, ich freue mich. Wir haben uns ja schon, wir sind manchmal so über Twitter, haben wir schon so connected und dann wollten wir uns auch immer mal sehen und dann hat es irgendwie nie geklappt und so.
Wir haben uns schon mal gesehen.
Wo haben wir uns denn gesehen?
Ja, du kannst das nicht wissen, aber auf die Gefahr hin, dass, und ich habe mich so gefreut, dir das zu erzählen, auf die Gefahr hin, dass du gleich sagst, das war ich nicht, lass ich es jetzt mal raus, und zwar beim Baltic Soul Weekender. Da bist du gewesen, oder?
Ja, allerdings.
Ja, ja, du warst im Garten neben uns. Irgendjemand, aber ich glaube, es ist 15 Jahre her, für alle, die es nicht kennen, Baltic Soul Weekender ist so eine Art Festival für alte Menschen. Die Idee, das Konzept war, dass man einem Festival mit Soulmusik und Funkmusik beiwohnen kann, ohne in einem Zelt übernachten zu müssen. Das heißt, man ist auf dem Gelände einer Familienhotelanlage
am Weißenhäuser Strand
und kannst dir dort halt ein Zimmer nehmen oder mit mehreren Leuten auch ein Häuschen. Ja. Und das haben wir tatsächlich damals auch, da waren wir ja echt noch gar nicht so alt, richtig Bock drauf gehabt und haben gedacht, wie cool ist das denn? Und dann treten da so Soul-Legenden auf. Ja. Und da waren wir da tagsüber bei uns in dem Garten von dem Häuschen, was wir da zusammen hatten. Und dann sagte jemand mit einmal, das ist Nils Buckelberg. Das fand ich sehr lustig. Und dann habe ich so rübergeguckt und habe gedacht, ja, das ist Nils Buckelberg. Und dann hatte ich diesen kurzen Impuls, dich anzusprechen und habe gedacht, wie peinlich ist das denn, dich einfach anzusprechen, weil du Nils Buckelberg bist? Warum?
Wieso ist das denn, aber wieso ist das aber, peinlich?
Ja, bei mir ist es eher so, wenn ich Leute kenne oder in irgendeiner Form über Medien wahrgenommen habe und dann nur, weil ich die sehe, zu denken, ich muss sie ansprechen, weil man die erkennt, ist das Unsinn. Ja. Ich habe mir gedacht, was erzähle ich denen jetzt? Und dachte, wenn es so sein soll, wird sich die Gelegenheit ergeben, dass wir uns wieder begegnen. Und jetzt sitze ich in deinem Wohnzimmer. Und das ist schon, finde ich, super schön.
Das stimmt.
Wie oft warst du dort?
Ich glaube nur das eine Mal. Ich überlege, ob ich noch einmal war. Es kann sein, dass ich zweimal da war, aber es ist ja ein super Festival, muss man sagen. Das Schöne daran ist ja, wie du sagst, da treten diese ganzen alten Soul-Legenden auf und die Organisatoren vom Baltic haben sich zur Aufgabe gemacht, die haben auch so eine Art Fund gegründet. Die buchen mehrere von denen auch quasi jedes Jahr, weil das alles so Sänger sind, die in den 60ern, 70ern wahnsinnig erfolgreich waren, aber dann als Disco oder Soul vorbei war, sie irgendwie nichts mehr verdient haben. Und der will jetzt dafür sorgen, dass die alle wieder krankenversichert sind und so, dass die dann nicht aus dem System fallen.
Genau.
Weil das ja in Amerika so sehr schnell geht quasi.
Ja, das war immer völlig beeindruckend. Und man merkte auch das Glück von allen, die da performt haben, weil die ja wirklich mit einer fetten Band auf der Bühne stehen. Ja. Ne? Dann sind auch mal Streicher bei und so. Und jetzt hat es ja auch 2 Jahre nicht stattgefunden. Ja,
ich soll dann nächstes Jahr auflegen, wenn es wieder stattfindet.
Ja, mega.
Ich war jetzt als DJ fürs jetzige Beute gebucht und dann ist es ausgefallen. Und die haben dann zuletzt irgendwie eine Mail rumgeschrieben und gefragt, ob wir noch dabei wären und so. Und ich habe gesagt, ja klar, ich bin sofort dabei.
Weißt du schon, in welchem Bereich? Also da gibt es ja immer so, wir nennen es immer die Eisdiele. Das ist gar keine Eisdiele, aber es sieht immer so aus. Da gehst
da vorne
so,
direkt.
Ja, durch diese Art, naja, ich nenne es jetzt Mall, weil es so ein Bereich ist, wo Restaurants sind und so. Und dann gehst du immer so runter in so ein Café, Bar und da hat Smudo sonst auch immer aufgelegt.
Genau.
Oder so.
Ja, genau, das soll ich auch auflegen. Okay.
Was für ein Sound?
Disco. Ich spiele wahnsinnig gerne Disco.
Ah ja, schön.
Ich liebe das total. Ich weiß noch, da in dieser Eisdiele damals, da hat dann irgendwie, ich glaube, Sonntagnachmittag oder so Hans Nieswand aufgelegt. Das war total geil. Mhm. Das hat echt mega Spaß gemacht.
Ich freue mich drauf, wenn wir uns da wieder im Weg laufen. Super.
Du gehst da immer hin seitdem, oder?
Es hat eine Freundin von mir entdeckt und wir waren, glaube ich, ab dem 2. dabei.
Ach, krass.
Und dann habe ich auch nicht gefehlt die letzten, ich sage jetzt, es waren 15 Jahre, ich weiß es aber nicht mehr genau. Bis jetzt halt, einmal ist ja ausgefallen, weil die hatten dann so ein bisschen Schwierigkeiten. Die Geschichte kennst du wahrscheinlich auch. Und jetzt ist es zweimal ausgefallen, weil wir alle ein bisschen Schwierigkeiten hatten. Und naja, ich hoffe, dass es einfach nächstes Jahr stattfindet.
Ich hatte immer die Riesenhoffnung, dass irgendwann mal Ashford und Simpson da spielen, weil die sind mein großer Herzensakt. Aber das geht ja jetzt nicht mehr, weil ja jetzt ist, ich glaube, vorletztes Jahr ist er ja gestorben. Aber vielleicht kommt ja Valerie alleine. Und
es wäre sehr schön.
Ja, das stimmt. Das wäre sehr schön. Aber es ist ja lustig. Ja, das ist eine tolle Erinnerung. Das ist ein sehr, sehr lohnenswertes Festival. Aber ansonsten haben wir uns so auf Twitter mal irgendwie so ein bisschen connected.
Ich wollte dich mal treffen, weil ich dachte, du lebst in Köln.
Ja.
Und so ganz falsch lag ich dann ja auch offensichtlich nicht, weil du daher kommst. Aber hattest dir angeboten, ich bin in Köln, hast du Lust? Und dann sagst du, Edge, ich bin in Berlin, du nicht. Und dann hat das nicht geklappt.
Du lebst ja immer noch in Bielefeld, also wo du auch groß geworden bist.
Das ist so ein bisschen, wieso immer noch? Also wieso kann man da nicht einfach leben? Wieso muss nee, das?
Es ist kein Vorwurf, aber ich finde es so interessant, weil...
Sie haben ja immer noch ihre Schiene am Bein, Herr Rute, die muss doch jetzt mal ab. Nee, tatsächlich lebe ich da freiwillig und weil ich es da sehr schön finde, weil ich dann einen gewachsenen Freundeskreis habe, weil Mieten dort bezahlbarer sind und weil es mein Zuhause ist, gerne.
Aber es ist so ein bisschen, aber kennst du das nicht, dass man irgendwie denkt, wenn man so mit der Schule fertig ist, oh, ich muss jetzt mal aus diesem Umfeld raus, ich will irgendwie was Neues sehen und irgendwo anders sein und so?
Ja, das Gute ist, dass ich eigentlich bereits während der Schulzeit das Gefühl hatte, dass ich das alles habe, weil ich dadurch, dass ich so früh angefangen habe, mit Profis im Comic-Bereich Kontakt aufzunehmen, für die schreiben zu dürfen, die zu treffen, die dann auch nicht in Weltstädten gelebt haben, also teilweise Münster oder so, aber von da habe ich mich dann in sehr frühen Jahren schon in einen Bereich reingearbeitet, wo ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt nicht das Gefühl, mit 18 mit einmal noch Flügge werden zu müssen. Ich machte schon mein Ding und fuhr dann auch in andere Städte und habe auch sowas gemacht wie irgendwie eine Mappe unter den Arm packen mit irgendwelchen Cartoons und bin zu einer Redaktion gefahren nach Hamburg und habe gesagt, wollt ihr das drucken, was dann auch geklappt hat. Und das gab mir immer so den Eindruck, ich kann das ja machen, dafür muss ich dort ja nicht leben.
Ja.
Dann kann ich ja da leben, wo ich das alles habe, was ich eben aufgezählt habe. Gewachsenen Freundeskreis, die Läden, die ich gerne mag. Und so es gab kurz die Idee, nach Hamburg zu ziehen und dann habe ich aber eine total tolle Wohnung gefunden in Bielefeld und bin dann da versackt, aber auf die bestmögliche Art und Weise.
Verstehe. Ich finde das faszinierend. Das ist etwas, was mich wahnsinnig fasziniert hat in der Vorbereitung.
Bielefeld an sich, oder?
Ne, Bielefeld, ich finde Bielefeld okay. Also ich war jetzt zweimal da. Ja, ich war so zweimal da. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass es übermäßige Gefühle immer ausgelöst hätte, aber auch keine Ablehnung, sondern
schön. Akzeptanz.
So völlig normale westdeutsche Stadt im Grunde genommen. So.
Ja, ein bisschen grüner, würde ich sagen, als der Schnitt. Aber ansonsten, ich weiß jetzt nicht, wann du da warst, aber die...
Das letzte Mal war ich da vor 2 Jahren, glaube ich, so sind wir da aufgetreten.
Wo, weißt du das noch, in welchem Laden?
Fragst du mich was?
Bunker?
Nee, irgend so ein Kabarettladen eher, so ein Kabaretttheater.
Dann war es, Komödie? Kann das sein?
Das kann sein. Es war in so einer engen Straße, weiß ich noch. Und ich bin um die Ecke bei einem Inder essen gegangen.
Vielleicht verwechselst du es auch mit Kassel oder so.
Nee. Kassel sind wir, glaube ich, noch nicht aufgetreten. Aber Bielefeld, das weiß ich noch. Weil wir auch durch die Fußgängerzone, vom Bahnhof durch die Fußgängerzone zum Hotel gelaufen sind und so.
Okay.
Da kann ich mich immer gut dran erinnern, an Fußgängerzonen. Aber ja, also ich fand's völlig okay, ein bisschen niedlich. Aber sind die Städte ja in dieser ganzen Region sowieso. Also dieses ganze... ist das eigentlich OWL? Nee.
Ja,
ja, genau. Ist schon OWL, genau. Ja. Da überall, das ist ja alles immer so ein bisschen gemütlicher als der Rest. So.
Ja.
Was ist da noch? Paderborn?
Paderborn ist natürlich noch ein bisschen verschlafener. Ne, da wird es dann sehr katholisch. Also da dreht sich ja alles um diesen Dom herum. Und in Bielefeld habe ich immer, also was ich merke, wenn Freundinnen und Freunde aus wirklichen Großstädten mich dort besuchen, du kannst nur gewinnen, weil alle natürlich ein Bild haben und so ein bisschen denken, auch wie verschlafen und naja, Bielefeld halt, ist ja auch immer gut für einen Witz und dann kommst du hin und merkst so, ach so, nee, es gibt hier Sachen, es gibt hier auch ganz coole Läden und die Leute sind eigentlich ganz freundlich und offen. Das höre ich tatsächlich relativ häufig, also es ist so, viele Städte kokettieren ja auch damit, Hamburg auch gerne, naja, das muss man erst, Hamburger muss man erst so ein bisschen kriegen,
das ist ganz schlimm.
Wenn du erstmal, das wirst du auch kennen, wenn du erstmal auf Tour gehst und Leute triffst und so, dann merkst du, dass das Klischee bei jede Stadt kokettiert damit, dass man sich sie erstmal verdienen muss. Alle wollen die Katze sein, nicht der Hund, ich weiß auch nicht warum. Und bei Bielefeld habe ich immer das Gefühl, das ist gar nicht so, also kann da eigentlich relativ schnell Leute kennenlernen.
Das habe ich auch nie verstanden, wieso das als Qualität verkauft wird, dass die Leute erst so, weil wenn ich abends ausgehe, suche ich ja nicht die Freunde fürs Leben. Dann will ich einfach irgendwie Spaß haben und einen schönen Abend haben. So wie in Köln, wenn man sich an Tresen setzt, wenn du an einem Abend rausgehst aus der Kneipe, hast du 20 neue beste Freunde. Die wirst du dein Leben nie mehr wiedersehen, aber für den Kölner. Abend, ja, für den Abend war alles okay irgendwie so, ne? Und dass mir das als schlecht verkauft wird und immer gesagt, ja, die sind erst ruppig und so, das habe ich nie kapiert. Das fand ich immer bescheuert.
Verstehe ich auch nicht. Ich glaube, es geht so ein bisschen, wahrscheinlich ist es so minimal das Gefühl von, wir sind was Besonderes. Naja. Und also das wird, glaube ich, niemand, der aus Bielefeld kommt, über sich sagen. Das ist das Sympathische an dieser Stadt.
Ja, was ich immer super finde, wenn ich auch im ICE an Bielefeld vorbeifahre.
Das findest du super, wenn du dran vorbeifährst.
Was ich immer super finde, wo ich irgendwann mal in Bielefeld aussteigen und ein Foto machen will, ist der Riesenpudding vom Dr. Edgar.
Sieht man den vom Zug aus?
Ja, also der ist, glaube ich, in einem Foyer steht der, glaube ich. Ne?
Ja, genau. Und es gibt da drin einen kleinen Automaten, da stellst du einen Pappbecher unter einen Spender und dann läuft da warmer Pudding rein.
Oh, da muss ich ja wirklich mal hin. Ist ja toll. Gibt es eigentlich so eine Dr. Oetker Erlebniswelt da? Nee, wahrscheinlich nicht.
Die gibt es, genau.
Wirklich?
Ja, genau. Da kannst du dich dann so, da wird so die gesamte Geschichte außer 33 bis irgendwas erzählt.
Wir haben ein paar Jahre so ausgelassen.
Wir wissen auch nicht, was da war unser Social Media Team nicht so aktiv. Und da haben wir dann kein Pudding gemacht. Die sind da wirklich so aufgestellt, das kann man sich angucken. Das ist auch hübsch gemacht und ja.
In Bielefeld ist ja auch, das habe ich irgendwann mal gelesen, wie war das, da gibt es irgendwie so eine Schule, die so ein ganz besonders neues Schulsystem ausprobiert hat oder irgendwie so. Ich glaube, irgendwie so keine Klassen.
Laborschule?
Oder irgendwie ja, irgendwie sowas war da.
Ja, das kann schon sein.
Aber es ist jetzt auch wirklich noch ganz gefährliches Halbwissen, das ich habe. Aber das weiß ich auch.
Die Leute sitzen bereits an ihren Empfangsgeräten und googeln das alles nach und schreiben dir jetzt Nachrichten, was für ein Quatsch das ist.
Ich befürchte es auch. Aber irgend so ein Pilotprojektschule gab es da irgendwie mal für irgendwas, für irgendeine neue Form der Schule oder so.
Ja, kann sein. Es ist vage.
Ja, du bist ja junger Vater, da musst du dich doch langsam mit beschäftigen.
Tun wir auch,
mit dem,
tatsächlich.
Mit dem Thema
Schule. Ja, weil Laborschule ist nämlich auch ein Thema und wir wollen so ein bisschen gucken, dass... Also es klingt ein bisschen groß, wenn ich das sage, aber ich glaube nicht so richtig an Schule, jedenfalls nicht in der Form, wie du und ich das wahrscheinlich noch genossen haben. Ja. Also nichts von dem, was ich in der Schule gelernt habe, hat mich von dem abhalten können, was ich heute mache. Ein paar der Leute, die da gearbeitet haben dafür, dass wir uns Wissen aneignen, haben minimal dazu beigetragen, aber der Rest hat eigentlich nur versucht, uns nicht umkommen zu lassen. Ja. Ich glaube natürlich, dass man so ein paar Sachen wissen muss und es schadet auch nicht, Mathematik zu lernen und so, aber ansonsten finde ich schon cool, da vielleicht auch mal neue Sachen auszuprobieren. Und ich weiß, dass meine Frau sich mit dem Thema Laborschule viel beschäftigt hat und da Fan von ist. Und ich gestehe, dass ich jetzt erst angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen. Und wir probieren das, glaube ich, einfach mal.
Also ich sehe das ähnlich. Ich finde immer, also meine Tochter ist jetzt 20, das heißt, wir haben das Schulthema endlich hinter uns. Es war wirklich die ganze Zeit.
Schule des Lebens.
Ne, es war wirklich die ganze Zeit Pain in the Ass. Also wirklich, ich habe das immer als Elternteil, fand ich Schule immer ätzend. Also ich fand es immer.
Auch als Kind.
Naja, als Kind sowieso, klar. Also ich war auch ein mieser Schüler und so. Aber als sie dann in die Schule kam, wir haben sie dann erst auf so eine englische Privatschule geschickt und so. Und es war dann halt am Anfang sogar noch okay bezahlbar. Es wurde dann nur von Schuljahr zu Schuljahr teurer. Und dann hat man so gesehen, wie es so eine soziale Aussiebung gab, ne? Dass dann so quasi nur noch die sich leisten konnten. Am Schluss waren nur noch Bonzenkinder da irgendwie. Und dann haben wir sie da auch runtergenommen und dann ist sie auf eine staatliche gegangen und so. Und es haben so viele Kämpfe immer in mir stattgefunden, weil ich einerseits gedacht habe, also weil ich ihr auch gesagt habe, so jetzt zieh das doch mal bitte durch irgendwie. Ich weiß, es ist scheiße, aber irgendwie du musst es halt irgendwie überleben. So, das, darum geht es eigentlich in der Schule, dass du das lernst, wie man da irgendwie durchkommt, wie man sich da so durchlaviert.
Das lernt man da eigentlich, überleben.
Ja, und sie fand es dann halt total ätzend und hat sich dagegen gewehrt und es hat dann auch irgendwie nicht funktioniert und ich habe dann auch so ein bisschen Geduld verloren und so. Und dann fand ich aber natürlich gleichzeitig das System scheiße, wollte sie jetzt aber auch nicht an eine Waldorfschule schicken, weil ich irgendwie das System auch scheiße finde. Irgendwie so.
Okay. Hast du dich damit also wirklich auseinandergesetzt? Weil ich ehrlich gesagt mit Waldorfschule auch noch nicht so richtig, da kenne ich auch nur die Klischees.
Ja.
Also wahrscheinlich gibt es kein von denen, die wir uns aussehen können, kein System, was so richtig kacke ist, außer vielleicht das, was in der Breite am meisten genutzt wird.
Naja.
Aber wenn das alles super funktionieren würde, weiß ich nicht, dann würden ja nicht immer wieder Leute hinten rüberfallen oder so. Ne?
Naja,
und wir sehen ja jetzt auch, ne, in der Pandemie, wo die Schwachstellen sind und es gibt einige. Ja, also das ist spannend. Das haben wir noch vor uns und ich bin wirklich dankbar, dass wir kein Homeschooling machen mussten in den letzten anderthalb Jahren.
Ja.
Das war schlimm genug, dass sie ein halbes Jahr einfach nicht in eine Kita gehen konnten. Aber dann auch noch jemandem Mathematik beibringen, von jemandem beigebracht bekommen, der es selbst nicht beherrscht. Da glaube ich niemand etwas von. Ach, da bin ich gerade dankbar für.
Du kommst ja auch aus so einem, was hast du gesagt, gut bürgerlichen Haushalt. Hast du irgendwie schon gesagt, dein Vater ist Tischler,
ja, genau.
Hatte eine Tischlerei. Das ist ja dann so, also so richtig so Handwerk, ne?
Ja, genau. Ich habe das auch, ich habe ein Praktikum gemacht in der Tischlerei, weil ich wirklich, also das Ding ist.
Du hast ein Praktikum bei deinem Vater gemacht?
Ja, es war.
War es nicht also, mega ätzend?
Ja, ich glaube noch mehr für meinen Vater und alle, die dort gearbeitet haben, als für mich. Also du musst dir vorstellen, das war in der dritten Generation übernommen, dieser Handwerksbetrieb von meinem Vater. Und ich war halt, wie alt ist man bei Schulpraktikum? 13, 14, so
ja.
Die Kante, ne?
Ja.
Und es war halt längst klar, dass ich Witzbilder machen würde. Ich hatte schon alle Fühler ausgestreckt, ich machte das, ich verdiente zum Teil bereits Geld damit, dass ich mir Geschichten ausdachte für Profis und dann kam halt dieses Schulpraktikum und ich habe, also alles in mir sagte halt, ja, aber das, ich will das machen, aber man kann da natürlich, kann man, also in den 80ern konnte man, wenn man in Leopoldshöhe auf dem Land lebte, kein Schulpraktikum oder irgendwo ein Praktikum machen bei jemandem, der Comics macht.
Ja.
Und dann haben wir uns darauf geeinigt, na gut, pass auf, also es kam schon auch von mir, ich probiere das jetzt mal hier, des lieben Friedens willen, einfach mal so, ich hab's mal ausprobiert, das war eine Vollkatastrophe.
Ja.
Ich habe mich da wirklich gefühlt, als wenn man mich irgendwo hingestellt hätte, wo ich einfach gar nichts zu tun habe. Ich habe auch nichts verstanden. Ich bin handwerklich komplett unbegabt.
Ja.
Wenn irgendwo was zu Hause gedübelt, geschraubt, angebracht werden muss, macht das meine Frau.
Ja.
Ich bin die vollkommene Null an jedem Handwerksgerät. Und das hatte ich danach als Zertifikat. Das war dann, okay, wir haben's, ne? Es ist so, er kann es halt nicht. Und dann hatte ich wirklich von allen Seiten den Segen, dann mach halt so dein Ding.
Du hast auch Geschwister, ne?
Eine ältere Schwester, genau.
Und ist die handwerklich?
Also mehr als ich, aber das ist auch ein Stein ist handwerklich begabt als ich. Das ist wirklich jetzt nicht so schwierig. Und aber das war dann klar, das übernehme ich nicht. Und aber gut bürgerlich trifft's wahrscheinlich, ne? Zwei Kinder, zwei Eltern. Halt dieser kleine Betrieb und auf dem Land groß geworden.
Ja, weil ich habe drei ältere Geschwister. Meine Mutter hat früher als Keramikerin gearbeitet. Die hatten auch einen Laden auf Schloss Burg, da bei Solingen.
Mhm. Schloss Burg ist auch wunderschön.
Der Name ist so, oh, jetzt fällt nichts mehr ein. Dieses Schloss sieht aus wie eine Burg. Und bei mir ist die ganze Familie handwerklich so krass geschickt und begabt. Die können sich alles bauen, was sie haben wollen sozusagen. Nur ich kompletter Superfail. Wenn ich irgendwie einen Hammer in die Wand schlage, Nagel in die Wand schlage, dann hat man Glück, wenn der hält. Irgendwie
ja, so aber da siehst du, es ist halt eben nicht nur Prägung, ne, oder was du lernst, es ist, du kommst auf die Welt und bist irgendjemand.
Ja.
Und dann kommt der Rest dazu. Und manches kannst du verhindern, manches kannst du fördern, und aber am Ende bist du halt die Gurke, die du da bist. Und für uns war dieser Weg nicht vorgezeichnet. Also zum Glück, ne, aber ich weiß nicht, vielleicht hättest du jetzt auch Keramiker, wie das wird gebrannt, ne? Wie man, es
genau.
Ist ähnlich
ja,
wie bei Glas.
Ja, es wird erst so, erst hast du halt den Ton und machst dann halt die Sachen und dann muss das...
Du musst mir erklären, wie man Keramik macht. Ich weiß es einfach nicht.
Dann wird es gebrannt. Es gibt ja auch verschiedene Formen, Ton zu bearbeiten. Kannst du ja entweder so formen oder so an der Drehplatte, an der Drehscheibe.
Herzlich willkommen bei unserem Ton-Podcast. Wir beschäftigen uns mit Keramik-Porzellan.
Na, ich hab viel über Ton mit Flix, der war ja auch hier. Flix
war schon hier.
Ja,
ah, cool.
mit dem hast du ja auch zusammen was gemacht.
Ja, ein sehr guter Freund von mir.
Ja. Mhm. Und der, dessen Mutter ist, glaube ich, auch Keramikerin, aber so Künstlerin gewesen und hat jetzt so eine psychologische Technik entwickelt, wie sie mit Patienten, die im Ton sozusagen ihr Leben formen oder ihr
spannend.
Ja, so wie die so im Ton sozusagen so ihre Gedankenwelt formen und die sie dann so lesen kann. So eine Art, das zu lesen für Psychologen hat sie entwickelt irgendwie so. Also der kennt das Material sehr gut.
Okay. Ja,
ich kenne es so mittelgut und bei dir müssen wir alle noch ran.
Das ist auch der Klassiker, dass die Leute mal sagen, du hattest in Kunst bestimmt eine 1. Ich hatte in Kunst wirklich eine knappe 3, weil Unterricht besteht ja selten daraus, sich lustige Geschichten in Bildform auszudenken, sondern du musst ja aus Pappmaché irgendwelche Köpfe basteln oder ein Stillleben zeichnen oder irgendwas mit Wasserfarbe, Sonnenuntergänge und Perspektiven. Und das ist ja nicht, was ich mache. Ich bin ja, du hast es ja eben gesagt, eigentlich sage ich immer, ich bin Witzbildmaler, aber im Kern sehe ich mich als jemand, der in irgendeiner Form Humor an Menschen heranträgt.
Ja.
Sei es über die Bilder, sei es über die Shows, sei es über die Videos, aber das ist ja nicht, was du, das lernst ja nicht im Kunstunterricht. Es ist müßig, den Leuten das zu erklären, weil sie erstmal die Zeichnungen sehen bei mir, was ich auch verstehen kann, weil Zeichnen für viele einfach immer noch was total Abstraktes und wie Zauberei ist, dass jemand sich hinsetzt und malt einfach irgendwas.
Ja.
Und für mich ist das Natürlichste der Welt, weil das war die einzige Möglichkeit für mich als Kind, meine Ideen zu transportieren. Und aber das ist nichts für einen Kunstunterricht.
Hast du in der Klasse auch immer so während des Unterrichts Cartoons gemalt und dann an deinen Banknachbarn weitergeschoben, die dann alle Spaß hatten?
Ja, auch an die Lehrerinnen und Lehrer. Also es war tatsächlich ganz beliebt. Also auch das wurde mir nicht übel genommen, weil ich immer versucht habe, das für alle so. Also mir ging es eigentlich nicht darum, die Lehrer zu vernichten oder so, selbst die nicht so nett waren, sondern das für alle irgendwie witzig rüberzubringen, was hier eigentlich gerade falsch läuft. Ich habe auch viel Lachanfälle gehabt im Unterricht, weil ich alles, wie ich gerade sagte, ich fand Schule immer so ein bisschen absurd.
Ja.
Und ich bin oft rausgeschickt worden, weil ich sehr viel lachen musste.
Auch so mit Klinke von außen halten?
Nee, auch da war tatsächlich, die waren da nicht böse auf mich. Die haben gemerkt, okay, der klingt sich gerade wieder aus. Geh einfach gerade raus für 10 Minuten. Dann bin ich rausgegangen, hab wirklich laut gelacht im Flur, weil ich gedacht habe, was machen wir hier? Das kann es doch nicht sein. Und dann bin ich wieder reingekommen. Aber das war auch nicht, um die zu ärgern. Also ich habe es einfach nicht verstanden.
Also ich meine, klar, Kunstunterricht ist, anders wie der Name vielleicht vermuten lässt, nicht der Ort, an dem Kreativität entzündet werden soll. Aber es ist ja schon interessant, sozusagen die Grundprinzipien der Weltkunst einmal gesehen zu haben und zu lernen und so.
Genau, also das ist ja eigentlich, was will der Unterricht denn? Also es heißt ja nicht Kreativitätunterricht, sondern Kunstunterricht, und das wird einem ja schon nahegebracht in irgendeiner Form. Deswegen, da mache ich niemandem Vorwurf raus, und dass es eben Comedy nicht als Schulfach gibt oder wie setze ich die beste Punchline. Das wird es auch auf der Waldorfschule oder Laborschule nicht geben. Da muss man eben ganz anders ansetzen. Und deswegen, also das zieht man durch, versucht da so heile wie möglich rauszukommen und das mitzunehmen, womit man was anfangen kann, und dann hat man es.
Ja, ich habe dann auch immer so versucht, da so Lücken, also ich war natürlich sehr klassenclownig unterwegs, und ich habe dann auch immer versucht, so Lücken in diesem System zu finden, die ich dafür nutzen kann. Und das war bei mir im Kunstunterricht, ich weiß nicht, wir hatten einmal die Aufgabe, wir mussten Pappmaché-Figuren bauen.
Haben wir es wieder, Pappmaché.
Genau. Und
die das ist doch einfach eingeweichter, mit Leim eingeweichte Pappe. Ne?
Ja, genau.
Ja. So.
Und die Aufgabe war, wir sollten Figuren modellieren, die auf einer Karnevalsparty sind.
So. In Köln, das war halt Köln.
Ne? In Wesseling zwischen Köln und Bonn. Und das war sozusagen die Aufgabenstellung. Und es sollten so halt, weiß ich nicht, so flaschenhohe Figuren werden. Und dann haben alle so Figuren gemacht, die so tanzen oder so, ne, und alles halt kostümiert. Und ich war wahnsinniger Batman-Fan, so zu der Zeit. Und dann habe ich einen Batman gemacht, der aber gerade sich den Bauch halten steht und kotzt, weil er halt auf einer Karnevalsparty, habe ich gedacht, das ist doch, was ist denn mehr Karnevalsparty als jemand, der irgendwo steht und kotzt?
Wow, das war aber weit. Und kam so eine Kotzfontäne auch raus? Ja.
Und das fand die Lehrerin nicht gut.
Ich finde das gut. Hast du das noch?
Leider nicht. Ich hatte die lange damals. War ich auch richtig stolz drauf, weil es mit das Beste war, was ich jemals im Unterricht fabriziert habe. Aber so, ich weiß noch, ich musste mal eine Strafarbeit in Biologie schreiben. Unsere Biolehrerin war unsere Sportlehrerin. Und ich habe irgendwie im Unterricht gestört und hatte mir so ein Strafreferat aufgegeben über Basketball, über die Entstehung von Basketball. Und dann habe ich einfach eine dreiseitige Geschichte erfunden, wie Basketball
wahrscheinlich stimmt ist. Sie sogar zufällig.
Nee, es war irgendwie so ein Typ auf dem Markt, der irgendwie, weiß nicht, eine Melone weggeworfen hat und dann ist die bei einer Frau im Korb gelandet oder so und plötzlich war Basketball, von so in etwa war das.
Ist das nicht dieses Werner-Fußballspiel aus dem ersten
etwa,
Film?
Ja, genau, ah, ja, so in etwa. Und dann musste ich noch mal ein Referat halten, das dann akkurat war und so. Ich,
guck mal, wenn damals jemand gekommen wäre und gesagt hat, offensichtlich hat dieses Kind Lust, Geschichten zu erzählen, wir fördern es, weil hier, aber wer hat Zeit für sowas? Klar,
naja,
muss ja Mathe lernen.
Naja, ja, absolut. Naja, aber wir beide werden das Schulsystem nicht mehr verändern, aber wir können immer noch hoffen.
Nicht. Aber wir können versuchen, für die Leute, wo es noch zu machen ist, zum Beispiel meine Töchter, da irgendwas zu finden, was denen vielleicht nahe kommt. Oder sag ich mal, sowas zumindest. Hey, erste Stunde um halb acht oder so. Wirklich?
Ja, ist auch
ja, ich musste ja immer mit dem Bus fahren und dann, wenn Schnee lag und so, damals lag noch viel Schnee.
Weil kurz nach dem Krieg.
Genau, da bin ich halt kurz nachdem Oetker wieder anfing, da habe ich teilweise um halb sechs aufgestanden morgens. Das ist doch die Hölle als Kind. Das ist auch heute die Hölle, aber als Kind ist es wirklich ein Albtraum.
Naja, du musst ja jetzt vor allem als Elternteil das am Anfang immer noch mitmachen, deswegen.
Ja, gut, das muss ich jetzt auch, also Schlaf ist ja sowieso mit Kindern.
Das stimmt.
Das kannst du ja eigentlich eh vergessen. Na. Da habe ich mich dran gewöhnt. Das finde ich gar nicht mehr so schlimm.
Ja, da gewöhnt man sich tatsächlich auch gut dran. Das war für mich dann immer auch kein Problem. Irgendwie. Ich bin dann auch immer nachts lange wach geblieben. Ich hab früher immer.
Du säufst ja weniger.
Na, das stimmt. Na, das stimmt. Aber ich habe dann auch noch, als meine Tochter noch in den Kindergarten gegangen ist und auch noch zur Schule und irgendwie auch immer um, weiß ich gar nicht, wann wir aufstehen mussten, wahrscheinlich auch halb sieben. Habe ich trotzdem immer noch abends Domian geguckt, bis zwei und so, und bin dann gemütlich ins Bett gegangen.
Und jetzt hört Domian vielleicht gerade uns.
Ja, vielleicht.
The Circle of Life.
du hast ja schon früh an so Redaktionen geschrieben und gesagt, du möchtest gerne Comics machen. Also so an so die Redaktionen, die dir sozusagen bekannt waren. Fix und Foxy, Mickey Mouse. Das sind zumindest die du mal aufzählst. Und ich wollte mal wissen, ob es noch andere Redaktionen gab, denen du...
Ja, das Maikheft von der Volksbank. Da habe ich dann meine Mentoren drin gefunden, weil das Leute waren, die geantwortet haben. Also geantwortet haben die tatsächlich alle, auch die Redaktionen von Fix und Foxy. Und da hat der Chefzeichner Helmut Murek hat mir damals noch geantwortet und meine Arbeit quasi bewertet. Ja. Und
weißt du noch, was er geschrieben hat?
Das ist tatsächlich bei einem, mir ist der Keller mal vor Wasser gelaufen und dabei ist das kaputt gegangen. Aber der hat mir super nett geantwortet und sogar noch eine Originalzeichnung geschickt, wo ich fast ausgeflippt bin.
Cool.
Ja, also die haben, wie es aussieht, doch alle irgendeine Form von Talent erkannt, weil die Mickey Mouse Redaktion hat, glaube ich, nicht geantwortet, aber das war mir klar, weil da das gesamte Team in Italien saß, die das inhaltlich umgesetzt haben und die Redaktion war halt einfach irgendwo in, ich glaube damals noch Stuttgart oder so,
glaub ich,
und haben halt, das war eine Lizenzierung. Das war
keinen kreativen Einfluss aufs Heft sozusagen.
Da gab's das war bei Fix und Foxy anders und die haben super nett geantwortet, aber da ist jetzt nicht wirklich so eine Brieffreundschaft daraus entstanden und dieses Ehepaar, die dieses Comic-Heft von der Volksbank betreut haben, die haben halt wirklich, die saßen in Münster, was auch einfach nah war.
Ja.
Und haben super nett zurückgeschrieben und da ist wirklich eine sehr weirde Brieffreundschaft daraus entstanden, die ich als 10-Jähriger mit diesen wahrscheinlich mit 30ern damals geführt habe.
Ja.
Und das macht was mit dir, wenn du so jung ernst genommen wirst in dem, was du machst und die offensichtlich dir auch helfen wollen und so, das war ganz geil. Also das hat echt Spaß gemacht.
Man muss auch sagen, ich habe mal im Vorfeld, habe ich das mal versucht zu recherchieren, dieses Heft, dieses Mike. Der Taschengeldexperte hieß diese Figur. Ist das eigentlich ein Igel? Ich weiß gar nicht genau.
Bitte? Das ist doch voll eindeutig. Es steht sogar, es steht nicht drunter. Mike Hamsterbacke heißt der.
Ah ja, Mike Hamsterbacke.
Das ist ein Goldhamster, weil Gold, verstehst du?
Gold, verstehe,
Volksbank, verstehst du? Reichtum anmehren.
Ja, natürlich.
Kinderkapitalismus. Kapitalismus ist gut.
Also dieser Hamster. Und es gab wohl in den 70ern, 80ern, also ich glaube, es ging, also wenn ich richtig gelesen habe, von Ende 70er bis 82 oder so, gab es da eine durchgehende Storyline in diesem Heft.
Der Zauberwald.
Ja, die so richtig dark zum Teil auch war. Also so.
Sie konnten ohne Scheiß machen, was sie wollten. Die haben das, ich glaube, das erste Heft erschien 1978. Da war ich 6 Jahre alt. Die haben das damals, irgendjemand hat wahrscheinlich bei der Volksbank gesessen und gesagt, hier, die Sparkasse macht jetzt so ein, wir müssen das auch. Ne?
Ja.
Die hatten das Knacksheft. Und dann hat irgendjemand Mali und Werner hieß das Team, die das gemacht haben. Wie gesagt, ein Ehepaar kannte die Mali vom Studium oder so, hat gesagt, hey, könnt ihr euch vorstellen, zweimonatlich so ein Comic-Heft zu machen? Wir wissen auch nicht, keiner wusste irgendwas, und dann haben die das halt angefangen. Und da war diese Grundidee wirklich, aha, dieser Hamster sucht sich jedes Mal einen neuen Freizeitjob und verdient damit Geld. Was eigentlich als Grundprämisse super funktioniert. Ne? Hat immer so 6 Seiten, jedes Mal was anderes, einmal führt er Hunde aus, einmal arbeitet in der Eisdiele, also das ist ja, bietet ja die Basis für Chaos, und da kannst du was Schönes draus machen, haben die auch. Und vor allem war das visuell sehr kreativ umgesetzt. Also die haben viele Stile gemischt, und das hat mich sofort geflasht, weil das war nicht das übliche Werbeheft, das war anders. Ja. Du merktest das Quoll über von Ideenreichtum und einfach auch so ein gut Maß an von I don't give a fuck.
Die Anarchie, ja. Absolut.
Total, die haben halt gemacht, was sie wollten. Dann lief das Heft ganz gut, und dann haben, glaube ich, auch die Leute, die da ursprünglich gesagt haben, mach das mal, haben einfach abgegeben, weil sich niemand damit beschäftigen wollte, und es lief ja. Und da haben die sich überlegt, so, ja, was wollen wir eigentlich erzählen, und sind auf die Idee gekommen, so eine Art Herr-der-Ringe-Saga zu erzählen in einem Kundenheft der Volksbank. Und das war dann echt düster, wie du sagst. Ja. Ne? Also es war, die Anlehnung war ja eindeutig, aber auch visuell war da so ein bisschen, wenn man es noch kennt, Elfenwelt und sowas drin, diese alten Comics. Und mich hat das total fertig gemacht, weil das war für mich eigentlich die Rampe zu ganz anderen Sachen, die ich bis dahin noch nicht kannte. Weil irgendwann habe ich gedacht, das sieht seltsam aus, wo kommt der Stil her, der Stil, und was haben sie denn hier mit reingebracht? Und dann habe ich mir ohne Internet damals auf dem Land über was für Wege auch immer so dieses Wissen angeeignet, was sind eigentlich deren Referenzen? Und dann habe ich gemerkt, wie toll die beiden sind, und habe die halt einfach angeschrieben. Und dann waren das wirklich, also sind ja bis heute Freunde von mir. Ja. Das hat viel gebracht. Also wenn man so ernst genommen wird als junger Mensch und so viel lernt und so sieht, auch so viel nah gebracht bekommt an Kreativität und Einflüssen, das ist schon beeindruckend.
Das ist ja auch, man muss auch sagen, so in den 80ern, es gab ja tatsächlich an mehreren Institutionen, das gibt es heute gar nicht mehr, gab es ja immer so den Versuch, die junge Kundschaft an sich zu binden, vor allem sehr gerne durch Comics. Ich weiß noch was, ich habe damals immer super gerne die Provi-Stars gelesen, das war der Comic von der Provinzialversicherung. Wir waren überhaupt nicht bei der Provinzialversicherung, aber es gab in Wesseling eine Filiale, da bin ich regelmäßig hin, um mir den neuen Provi-Stars-Comic zu holen. Und das war so eine Gang von 3 Charakteren, die auch immer so zum Teil super darke Abenteuer erlebt haben. Und ich denke immer so, das ist so eine geile, verlorene, leider verlorene Comic-Kunst und Kultur, die es in Deutschland gab, so in den 80ern. Ja. Diese Kundenmagazin-Comics.
Also, die waren natürlich auch nicht ohne Schande, diese Magazine, da wird auch viel drin gewesen sein. Also du kannst ja auch alte TKKG-Folgen nicht hören, weil da die strotzen vor Rassismus und Frauenfeindlichkeit und so. Und das wird auch in diesen Heften damals so gewesen sein, weil einfach, das war Konsens, darüber kann man erzählen und Geschichten machen. Niemand hat es kontrolliert, deswegen waren da bestimmt auch Sachen bei, wo wir heute die Hände beim Kopf zusammenschlagen würden. Aber die haben da völlig freigedreht. Die haben gemacht, was sie wollten, und das war auf eine Art und Weise natürlich schon sehr beeindruckend. Und das, heute haben die wahrscheinlich alle Angst in irgendeiner Form zu sagen, wir machen was Neues oder was Eigenes. Alle wollen den Mittelweg gehen und niemanden verschrecken oder um Gottes Willen noch kreativ sein. Das wird wohl nicht passieren. Also ich glaube, der Zug ist abgefahren. Außerdem sind Comics, das ist, heute ist Comic als Medium, ist natürlich totaler Mainstream geworden, wenn man mal bedenkt, dass einfach 80% wahrscheinlich der Filme, die im Kino laufen, auf irgendeinem Comic basieren, ist das totaler Mainstream geworden. Aber ich glaube, es lesen sehr viel weniger Leute Comics. Also ich selbst lese seit mindestens 10 Jahren keine Comics mehr.
Wirklich?
Gar nicht. Also,
warum nicht?
Weil erstens weiß ich nicht mehr wann. Ich habe echt einfach keine Zeit, weil bei mir ist immer, also vor 10 Jahren begonnen, die Frage, okay, konsumiere ich das jetzt, diesen Roman, diesen Comic oder diesen Film, oder mache ich selbst noch was? Und das war gerade so die letzten, sag mal, vor 15 Jahren war so die Phase, wo ich total explodiert bin, kreativ, weil ich einfach mit einmal Social Media, YouTube, ich konnte mit einmal alles machen und so mich so rausspielen aus dem, was ich vorher sonst immer so in so einem Korsett betreut von irgendeiner Redaktion oder irgendeinem Verlag machen musste, wo ich einfach, um zu veröffentlichen, musstest du immer irgendwie an Leuten vorbei. Der WDR, der Verlag, Lektorat, immer gab es Leute, die gesagt haben, ja, machen wir mal so oder das, oder wir brauchen jetzt unbedingt einen Comic zu dem Thema oder so, und mit einmal war das weg und ich konnte einfach machen. Das war ziemlich geil, und da habe ich das dann eben auch so rausgeballert und habe dann für mich vor allem von Comics weg viel mehr Filme und Serien entdeckt. Und wenn ich dann mir die Zeit genommen habe, nicht selbst was zu machen oder Musik zu produzieren, habe ich zu der Zeit auch super viel gemacht. Da habe ich dann halt wirklich gesagt, okay, dann gucke ich mir lieber jetzt eine Staffel Lost durch oder so. Also ich habe einfach die Medien dann gewechselt. Und das, ja. Ich hatte damals noch ein Abo von einem kleinen Verlag, Reprodukt, den du vielleicht auch kennst.
Oh, ja.
Ja, und die haben super tolle, bis heute machen die tolle, tolle, tolle Sachen. Und ich war der Erste, der ein Abo abgeschlossen hat, als das ging. Ich habe also auch noch jeden Monat so 6 bis 8 Bücher nach Hause geschickt bekommen und die lagen da und haben mich strafend vorwurfsvoll angeschaut von meinem Wohnzimmertisch, lest uns. Und ich habe gesagt, wann soll ich euch lesen? Und deswegen habe ich es dann auch irgendwann gekündigt, weil ich gedacht habe, das ist Unsinn, es liegt hier einfach rum. Und das, man muss sich irgendwann entscheiden. Also ich schaffe das jedenfalls nicht mehr, das dann alles reinzuziehen. Und Comics waren dann, die waren wichtig für mich lange Zeit und das Medium an sich finde ich immer noch sensationell und du kannst Sachen damit machen, die gehen mit anderen nicht. Aber ich bin einfach inzwischen, mein Medium ist Film und Serie und ich mache jetzt auch einen Film und deswegen habe ich von Comics, würde ich sagen, das gelernt, was ich lernen wollte oder was für mich wichtig war und jetzt konzentriere ich mich auf dieses Medium.
Sehr interessant. Aber gab's denn früher, als du dann so angefangen hast, auch als du fürs Mycraft angefangen hast zu schreiben und so, und als sich daraus dann so eine Karriere, also du hast ja gleichzeitig auch noch eine Ausbildung zum Schriftsetzer gemacht.
Ja, und nicht zu vergessen, mein Praktikum als Tischler.
Das natürlich, das wollen wir auf keinen Fall unter den Tisch kehren.
Nicht auszudenken, was gewesen wäre, wenn ich das gut gemacht hätte. Was dann hätte ich ja wahrscheinlich diesen Tisch heute hier mitgebracht.
Nicht auszudenken, was aus dir geworden wäre, wenn du das nicht gemacht hättest. Das hat dich ja entscheidend geprägt.
Das ist ja alles irgendwie, ne? Jeder Scheiß macht ja irgendwie auch einen Schritt mit dir. Ja, aber Entschuldigung, ich habe dich von deiner Frage abgebracht.
Aber du hast ja dann deinen Eltern zuliebe auch noch diese Schriftsetzerausbildung bei der, was war das, bei der Neuen Westfälischen? Nee.
Ja, ganz genau.
Bei der Neuen Westfälischen gemacht.
Ja, heute würde man sagen Mediengestalter. Schriftsetzer klingt wirklich wie aus einem komplett anderen Zeitalter.
Ja, jetzt bist du so die Blockbuchstaben.
Und
so.
Man muss dazu sagen, fairerweise, dass ich auch das nicht mehr gelernt habe. Also dass dort in dem Raum, wo die Ausbildung stattfand, waren diese Setzkästen noch vorhanden.
Ja.
Und es gab da auch so Urgesteine, die haben das noch so gelernt. Aber wir haben schon am Mac gesessen und haben halt in Photoshop und damals Quark Express gearbeitet und so. Das heißt, also für mich war das eher so der Einstieg in Desktop und damit zu arbeiten, Layout zu lernen. Und das hat bis zu einem gewissen Grad mir auch ein bisschen geholfen, Einstieg zu finden in die Arbeit. Also wenn du 17 Jahre alt bist, in 90ern und arbeitest an einem Mac, das war nicht selbstverständlich.
Ja.
Das alles andere als das. Ein Apple-Gerät, das war auch damals einfach noch teurer alles.
Ja, ja.
Und deswegen war das eigentlich ganz cool. Und was ich da, glaube ich, gelernt habe, ist, mich zu disziplinieren. Einfach, ne, fängt halt um 8 an, du gehst um 5. Und es hat mir eine finanzielle Basis geschaffen, zu sagen, okay, ich verdiene hier ein bisschen was. Und nebenher habe ich immer die Comics gemacht. Und da war zu dem Zeitpunkt viel später, als ich gesagt habe, ich schmeiß das jetzt alles hin und mache nur noch meinen kreativen Kram, hätte ich so ein Jahr klarkommen können. Und das gibt dir natürlich viel Sicherheit, die Kolleginnen und Kollegen von mir oft nicht haben, die jeden Job annehmen müssen, weil sie eben sagen, ja, wie soll ich jetzt mein Traumprojekt hier umsetzen, wenn ich nicht weiß, wovon ich die Miete zahlen soll. Und das musste ich halt ein Jahr nicht drüber nachdenken. Und das hat mir viel Gelassenheit gegeben. Wie so ein Grundeinkommen.
Wo ist denn dann so quasi der Punkt gewesen, wo es vom Comic zum Cartoon übergegangen ist bei dir? Also weil Cartoons sind halt Gags, die sofort funktionieren, also meistens ein Panel oder so, ein Bild.
Nur, also das ist ein Cartoon, genau. Ja. Alles andere ist ein Comic, weil das ist dann eine Bilderzählung. Ich habe das schon immer gemacht. Ich fand das immer, ich habe in den Tageszeitungen und Magazinen meiner Eltern und Großeltern immer auch die Witze-Seiten abgefeiert und fand das toll, dass man in einem Bild auch eine Geschichte erzählen kann.
Hast du auf der Brigitte-Seite auch immer die Maus gesucht?
Ich habe selbstverständlich in der TV Hören und Sehen war es bei uns die Maus gesucht.
Stimmt, da war es auch.
Ich habe meine halbe Kindheit mit dem Suchen von Mäusen verbracht, wenn man das mal bedenkt. Das ist das war wirklich geklaut. Ne? Das gab es in vielen
Zeitschriften. Aber es war eine geile Idee.
Das war eine geile Idee, ja. Ich hab's auch ewig gebraucht dafür.
Meine Mutter hatte so ein paar Brigitte-Hefte. Da habe ich stundenlang nachmittags gesessen und die Maus gesucht auf der Kinderseite.
Wir verlieren gerade 80% der Zuhörer. Egal. Ja gut. Also das war auch immer ein Thema. Ich habe nur dadurch, dass ich eben so lange mit diesen Profis gearbeitet habe, war Comic für mich das Medium, wo ich dachte, ja, das ist es. Und ich hatte ja auch das Gefühl, lange Geschichten erzählen zu wollen und merkte aber, dass der Hauptantrieb bei mir halt doch Humor ist. Und irgendwann so mit Anfang der Nullerjahre war mir klar, ich glaube so, jetzt mache ich vor allem erstmal Cartoons.
Mhm.
Und dann habe ich auch da wieder so meine Fühler ausgestreckt und geguckt, wer macht das noch so. Habe ja so mein Freundes- und Kolleginnen-Umfeld da neu zu ausgebaut, Joscha Sauer kennengelernt, der damals noch völlig unbekannt war, aber gerade so auf dem Sprung war, so in der Weile, eine Zeit lang war das der absolute Shootingstar in dem Bereich.
Die sind nicht lustig, genau. Sachen.
Ne? Ja, ja, und wir haben uns sehr befruchtet gegenseitig. Mhm. Das war, hat uns viel gebracht, diese Freundschaft. Und da war das lange Zeit für mich klar, ich will einfach versuchen, so gut wie möglich daran zu werden, diese totale Verdichtung, diesen einen Gag in einem Bild, wo du alles mit erzählen kannst. Und da fing das an, so mit Anfang der Nullerjahre. Und führte dann mit den Zehnerjahren dahin dass, und YouTube, dass ich einfach gemerkt habe, okay, und jetzt will ich das nehmen und Animation, Trickfilm, Film.
Na. Ja, das ist auch, das ist tatsächlich, ich habe mal so drüber nachgedacht, in diesem deutschen Cartoonisten-Game, also es gibt natürlich immer, es gab schon immer so Cartoonisten, die man immer so wahrgenommen hat und die man auch mochte, ja, bei, also jetzt zum Beispiel, ich denke jetzt eher so an Rattelschneck oder so, so ein bisschen undergroundig, Titanic-Umfeld und so, die waren einfach immer da und so und das hat man immer so, oder Ohl, weiß ich noch, in den 90ern riesengroß, aus Berlin, glaube ich.
City, genau, hat er, glaube ich, auch schon veröffentlicht, genau,
den,
ne?
Den, ja, ja. Den habe ich auch mal, den fand ich auch mal super, aber es gab nie so, es gab jetzt nie so Cartoonisten, die so, also ich hatte, es gab nie welche, bei denen ich das Gefühl hatte, dass sie wirklich groß sind, dass sie eine breite...
Uli Stein halt.
Genau, ne? Uli Stein. Ja, genau. Dass sie eine breite Masse ansprechen und der war dann auch irgendwann so ein bisschen oll oder durch oder so und dann gab es plötzlich dieses Triumvirat des neuen deutschen Cartoons, das warst du, das war Joscha Sauer und Martin Perscheid, finde ich.
Ja, ja, wobei Martin ja eigentlich schon uns voraus war. Also der war ja mit Ende der 90er, fing das bei dem an. Der hat mich damals auch noch sehr beeinflusst und der war so auf jeder Postkarte. Ne? Du konntest ja gar nicht mehr irgendwo in irgendeinen Papeterieladen gehen, ohne dass da so ein Ständer war mit 400 Perscheid-Postkarten. Den gab es wirklich überall und der war auch eine Zeit lang, würde ich sagen, in 60 Tageszeitungen oder so. Also das, das war der ultimative Star. Ja. Dann kam Joscha, der einfach so eine neue, also der hat ja eigentlich so diese Anti-Haltung gefahren. Deswegen, es hieß ja auch nicht lustig. Ja. Ne? Der hat sich eigentlich einen Scheiß erstmal drum gekehrt, da irgendeine Erwartungshaltung gerecht zu werden, auch visuell. Das hat sich schon, sag ich mal, dem angenähert, was man heute so als auch klassischen Humor bezeichnen würde. Aber am Anfang hat er auch einfach sich nicht gescheut, eine Banane zu zeichnen. Daneben steht ein Bär und darüber ist irgendein seltsamer Text und das war dann der Cartoon. Ja. Das war eigentlich so sein Ansatz. Und ich war eigentlich immer, ich kam immer klassisch daher, tatsächlich wollte ich möglichst viele Menschen zum Lachen bringen. Das war immer, also eigentlich war ich immer Mainstream und bin heute Mainstream. Deswegen ist es mal lustig, wenn Leute sagen, früher warst du kein, ich war immer Mainstream. Es kannten mich einfach noch nicht viele Leute. Und aber das war mein Wunsch eigentlich. Im besten Fall, ich sehe das als Qualität, wie bei einem Pixar-Film oder so, dass du irgendwas so gut und so zugänglich erzählst, dass möglichst viele Menschen sich darin finden und darüber lachen können. Ja. Das war mein Ziel, das so hinzukriegen. Perscheid war eigentlich eher so auch ein bisschen anarchistischer.
Ein bisschen Gary Larson.
Ein bisschen so. Gary Larson, auch visuell natürlich ganz klar daran angelehnt. Ich kam eher so vom franco-belgischen Comic visuell und dann das daraus ist dann was Neues geworden. Und dadurch, dass Joscha und ich so gut befreundet waren, haben wir uns auch visuell so ein bisschen angenähert.
Das stimmt, ne?
Ja. Er ist immer glatter geworden, ich bin ein bisschen knackter geworden und in der Mitte konnte man dann schon merken, dass da auf jeden Fall Verbindungen sind.
Ja.
Aber das, ja, das stimmt. Perscheid, Joscha, ich, also wir sind vielleicht eine Generation schon fast nach Perscheid, aber ja. Und ich warte mal darauf, dass da was nachrückt, aber so richtig passiert das auch nicht.
Ne? Nee, aber es gab ja davor auch lange nichts. Das ist anscheinend ist das.
Vielleicht war es das auch schon. Vielleicht will auch einfach niemand Cartoons machen. Also das kann ja sein. Das ist ja, heute wirst du halt YouTuber oder so und Rattelschneck und Co. sind ja eher das so diese Titanic-Gang, wovon ich viele sehr gut finde, die aber auch. Ich sag mal, die sind ja sehr ironisch in allem, ihren gesamten Auftreten, in der Art und Weise, wie sie sich darstellen, wie sie kommunizieren, auch auf Twitter und so. So bin ich ja nicht. Das ist, wäre zum Beispiel niemals ein Zugang für mich gewesen. Und aber ich finde es geil, dass es die gibt.
Ja.
Ne, aber da, allein, weil die sehr oft ja auch schwarz-weiß zeichnen, auch Hock und Bauer sind ja großartig, aber machen ja auch Comics, ist glaube ich, trotzdem was, was viele Leute, für die ist das visuell dann eher so, ja, dass der mit dem Stil kann ich nichts anfangen.
Wenn man es böse formulieren wollen würde, und zwar böse in alle Richtungen, dann würde man sagen, es ist feuilletonistischer als das, was du machst.
Ja, nö, das, doch, ja, ja, klar, gebe ich dir vollkommen recht.
Ja, ja.
Ja, also
aber das, auch, ich glaube, die würden das auch nicht gerne hören, dass man ihre Sachen feuilletonistisch
müsste
nennt.
Man Elias und Dominik mal fragen, aber ich glaube, am Ende wissen die unter uns, all diese Leute, die wir aufgezählt haben, inklusive Hauk und Bauer, inklusive Rattelschneck, am Ende auch Rürup und wie sie alle heißen, keiner von denen würde es scheiße finden, wenn da mit einmal das Zeug voll durch die Decke gehen würde. Kein einziger. Das ist, also behaupte ich jetzt einfach mal, weil natürlich du dich als Künstler immer irgendwie freust, wenn Leute dein Zeug wahrnehmen. Die wenigsten werden hinschmeißen, wenn sie merken, oh Gott, jetzt bin ich im Mainstream angekommen. Ja. Ich erinnere mich da so, bei Fettes Brot, als Nordisch bei Nature mit einmal so abging, ein Hit war so. Und die wollten jetzt halt nicht für so Blödelrap bekannt sein. Sowas kann ich verstehen, dass du bei dieser einen Sache dann so, aber natürlich finden die es auch geil, dass die Hallen voll sind. Ja, ja. Und du kannst ja auch in all dem, kannst du ja trotzdem deine Marke setzen oder deine Statements abgeben, dass man kapiert, ach so, die Ebene haben die auch noch. Und deswegen finde ich grundsätzlich es ja toll, Erfolg zu haben und dann das zu nutzen, was dir dadurch gegeben wird. Und dann kannst du trotzdem auch deine Mainstream-Sachen machen und in dem halt vielleicht auch mal was Anarchistischeres rausbringen. Ja. Und ich glaube, aber am Ende wollen die alle wahrgenommen werden und natürlich von ihrer Arbeit leben können. Ist ja toll.
Und hast du das Gefühl, dass du so Erfolg irgendwie rechtfertigen musst oder so? Dass das, also nicht gern gesehen, klingt so komisch, aber dass das etwas ist, was man irgendwie verteidigen muss sozusagen?
Ich wüsste nicht vor wem. Ja. Also das wird natürlich immer Leute geben, wie ich eben sagte, die finden so, ach, vor 10 Jahren war das alles irgendwie besser, weil, naja, klar, weil die natürlich für sich das Gefühl haben, sie haben das entdeckt. Vor allem, sie haben dich entdeckt. Und das kann es natürlich auch geben, dass Leute vor allem für sich beanspruchen, dich entdeckt zu haben.
Wie bei Bands auch und so.
Genau das Gleiche. Dich groß gemacht zu haben, wodurch, dass du meinen YouTube-Account abonniert hast, das ist keine Leistung, das kann jeder. Also das ist auch dein gutes Recht. Ich verlange von niemandem was dafür. Aber eher so Leute, die dann in eine Show kommen oder sowas, das sind natürlich die, die dich wirklich unterstützen. Ja. Und nein, also natürlich nicht. Ich wüsste jetzt nicht. Hast du das Gefühl, man müsste das rechtfertigen?
Manchmal habe ich schon das Gefühl, dass man in Deutschland, also es ist immer so doof zu sagen, dass das in Deutschland so ist, aber ich glaube, es ist tatsächlich eines der Länder, wo das relativ häufiger passiert als in anderen, dass man in Deutschland so einen Erfolg oft rechtfertigen muss vor verschiedenen Interviews, in keine Ahnung wo, dass man immer so, dass immer gefragt wird, vor allem Erfolg ist etwas, was die Deutschen immer sehr misstrauisch macht.
Ja, man muss das natürlich auch erstmal definieren, was ist denn Erfolg? Bin ich jetzt erfolgreich, wenn ich regelmäßig in irgendwelche Talkshows eingeladen werde? Bin ich erfolgreich, wenn, keine Ahnung, 5000 Leute in meine Show kommen? Bin ich erfolgreich, weil mir 1 Million Menschen im Internet folgen? Was ist denn Erfolg? Ja. Also für mich ist, ohne dass ich jemals gesagt habe, ich möchte erfolgreich sein, ich wollte, dass viele Leute Spaß an dem haben, was ich mache, und dann wollte ich irgendwann, dass ich die auch lachen höre, und deswegen habe ich die Shows angefangen zu machen. Das war aber kein Geschäftsmodell oder so. Bist du erfolgreich, wenn du Geld verdienst mit deiner Arbeit? Bist du erfolgreich, wenn du reich wirst mit deiner Arbeit? Ab wann bist du reich? Ich weiß das nicht. Das definiert ja jeder anders. Ich bin mega glücklich damit, dass ich eine Miete damit zahlen konnte schon einfach und dann anfing, also dass ich jetzt heute jemanden bezahle dafür, dass er mit mir meine Videos macht. Das ist ja großartig. Ja. Und dass solche Sachen überhaupt gehen, dass man, und dann vor allem auch noch unabhängig, wie eben erwähnt, von irgendwelchen Sendeanstalten, Produktionsfirmen oder so, dass es einfach seinen Scheiß machen zu können, sich nicht fragen zu müssen, womit mache ich den nächsten Monat den Kühlschrank voll oder kaufe ich meinen Kindern was zum Anziehen. Also wer das doof findet, dass du als jemand, der weitestgehend frei von irgendwelchen Auflagen seinen kreativen Kram macht und damit seine Familie ernährt. Wenn man das doof findet, dann soll man eher mal sich selbst ein bisschen hinterfragen, weil ich finde es super cool.
Es ist ja für viele dann nicht mehr Kunst. Die sagen ja dann kann es keine Kunst mehr sein, wenn man davon leben kann.
Dann ist es keine Kunst. Ich habe tatsächlich also super lange auch für mich nicht den Anspruch genommen zu sagen, ich bin Künstler, weil ich das Gefühl hatte, das hält ehrlich gesagt eher auf. Also wenn Comedy Kunst ist oder wenn das Zeichnen von irgendwas Kunst ist, dann war ich immer Künstler. Ja. Aber ich habe das für mich nie beansprucht. Also ich hatte nie das Gefühl, ich müsste jetzt irgendjemandem beweisen, also schon gar nicht meiner Kunstlehrerin, dass ich das da jetzt in irgendeiner Form, diese Einordnung, zum Beispiel habe ich ja mal eine Ausstellung gemacht mit Flix und Joscha zusammen, die wir dann ganz absichtlich auch genannt haben, das ist doch keine Kunst. Weil das am Ende natürlich die Person entscheidet, die davor steht und sich das anschaut. Oder Kunsthistoriker, die das einordnen. Aber also ich kann das nicht entscheiden, was Kunst ist.
Aber du kannst auch für dich, du kannst auch deine Haltung entscheiden. Also ich meine, gerade dieser Spruch, ne, das ist doch keine Kunst, der ist ja immer so bescheuert, weil das sagen Leute ja immer, das sagen sie ja immer, wenn sie Sachen sehen, die es schon gibt. Also so, es gibt ja auch Leute, die sagen das zu Fettecken von Boys oder so. Die sagen dann so, ja, hier ein Block Fett kann ich ja auch hinlegen. Und da kann man ja immer nur antworten, ja, hast du aber halt nicht gemacht. Also, ne, so, das ist ja quasi
Das, naja, das ist ja auch auf Social Media erlebe ich das ja, ja. Aber du hast ja irgendwie 500.000 Follower, damit kann ja jeder das und das so. Ja, dann hol dir doch auch 500.000. Genau. Die habe ich nicht gekauft in Russland.
Ja, genau.
Die sind halt da, weil die irgendwas anfangen konnten mit dem, was ich da mache. Ja. Wenn das alles immer so einfach wäre, also am Ende ist es natürlich, also ohne Frage, über allem steht, was ich mache. Ich habe auch Glück gehabt. Ohne Ende.
Ja.
Alle, also wer dir erzählt, dass er das nur durch harte Arbeit, und das ist natürlich Unsinn. Allein schon einfach in Europa groß geworden zu sein, wo ich keinen Struggle hatte damit überhaupt. Ich meine, du hast ein Gesundheitssystem und so, das ist alles Glück.
Ja.
Ich habe ja auch mal irgendwie geschrieben, so als das losging mit diesen Flüchtlingsströmen 2015, war das so einer der ersten Texte, wo ich mich so als Person richtig geäußert habe. So Wasser aus einer Leitung zu trinken und auf der Straße nicht erschossen zu werden, wenn du Brötchen holst, ist halt nicht normal in manchen Ländern. Ja. Und dass das Leute immer noch nicht kapieren. Und allein das zu haben, so hochgestochen das klingen mag, ist halt Glück gehabt.
Ja.
Und dann auch noch als Typ eine Mappe unter den Arm zu packen, in eine Reaktion reinzugehen, zu sagen, hier habt ihr Bock, euch das anzugucken, wo du vielleicht mit einer anderen Hautfarbe vielleicht jemand gesagt hätte, wer sind sie, was machen sie, gehen sie heraus, weiß ich nicht, keine Ahnung, ist jetzt nur geraten, aber vielleicht wäre es schwieriger gewesen.
Mhm.
Und alles das konnte ich halt einfach machen, und dann war es eine Aneinanderreihung von, okay, der kann auch was, zufällig mögen viele Leute meinen Humor, auch das ist natürlich Glück, und das brauchst du, sonst wird's eh nix.
Jetzt hast du gerade eben gesagt, dass große Einflüsse von dir franko-belgisch waren. Wir haben ja auch hier immer, wir wollen es ja unseren Gästen so gemütlich wie möglich machen und versuchen immer so rauszufinden.
Und hier ist André Franquin.
Versuchen rauszufinden, was sie mögen und so. Ich habe auch in einem Interview mal gelesen, dass dich als Kind auch sehr die Loriot-Cartoons beeinflusst und beeindruckt haben. Deswegen haben wir dir hier ein Bild vom Großmeister hingestellt.
Herr von Bülow, warum schauen Sie mich so an?
Ja, genau. Damit du direkt
hast du ihn niemals kennengelernt?
Nee.
Wie lange ist er jetzt tot?
Gute Frage.
Ist wirklich eine
20
gute
Jahre
Frage.
Oder ne,
würde echt ich doch schon.
Ja, ich glaube schon. Ja.
Vielleicht ist auch richtig, dass ihn keiner von uns kennengelernt hat. Vielleicht ist es. Ich
war mal als Kind in Hannover in einer Ausstellung von ihm. Da war in irgendeinem Schloss eine Loriot-Ausstellung, da muss ich aber so, weiß ich nicht, 10 oder
ja,
so.
Das ist ja das Absurde an Loriot, dass so dieses Feingeistige, ne, so, also das würde, glaube ich, jeder, ja, natürlich gehört das in ein Schloss und da kommen auch die Eltern mit.
Ja.
Das hatte was unglaublich Verbindendes, sich eine Loriot-Sendung reinzuziehen,
ja,
wo ja auch viele vergessen haben, dass der war ja Cartoonist und ist von da zum Fernsehen gegangen und hat da erst angefangen, diese Rollen zu spielen. Das ist ja auch alles sehr, sehr absurd eigentlich gekommen. Kannst du aber, glaube ich, heute niemandem unter 20 erklären, was das Geile daran sein soll. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es zeitlos ist. Viele sagen immer, ja, Loriot, ne?
Ja,
das
ja.
ist so zeitlose Deutsche. Ich glaube nicht. Ich glaube, es hat sich auch überlebt.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, vieles ist nicht gut gealtert, was wir früher lustig fanden. Also ich meine, die alten Didi-Filme und so, die kann man eigentlich auch kaum keinem mehr zeigen heutzutage.
Die sind alle noch gut. Da ist nichts dran auszusetzen.
Aber es liegt auch so ein bisschen daran, ich fand das ganz interessant, ich habe ein Interview mit dir gelesen über Disney, weil du ja auch in 2 Disney-Filmen schon kleine Sprechrollen hattest.
Ganz kleine Sprechrollen.
Und in einem Interview hast du gesagt, dein erster Disney-Film wäre das Dschungelbuch gewesen. Und ich hätte das so beeindruckt, dass du zu Hause dann versucht hast, auf einem Blatt diese Bewegungsabläufe zu zeichnen.
Das habe ich tatsächlich mal gesagt, wo war denn das?
Bei auf dem Blog vom Spinatmädchen, die so eine Disney-Bloggerin zu Chaos im Netz Interview war.
Stimmt, das habe ich dir tatsächlich erzählt. Das ist richtig, ja, ja. Habe ich gemacht.
Und hast aber auch gesagt, das wäre noch überhaupt nicht, also nicht gut gewesen, sozusagen.
Nein, natürlich nicht. Ich war, was weiß ich, 6 oder so.
Ja.
Und dann überhaupt erstmal zu begreifen, dass das, was du da siehst auf der großen Leinwand, und nochmal, das war ja vor YouTube oder so, wo du Sachen vielleicht auch oder bevor wir einen Videorekorder zu Hause hatten, bevor du für dich irgendwas in Zeitlupe angucken konntest oder so, zu schnallen, ja, ich sehe, dass das gezeichnet ist, aber es bewegt sich ja. Wie funktioniert das? Und dann siehst du zufällig mal irgendeinen Fernsehbeitrag, wo das erklärt wird, dass das eben einzelne Phasen sind und die hintereinander gefilmt werden. Und dann habe ich das versucht zu imitieren, ohne zu wissen, wie überträgt man das jetzt. Und dann hat mein Grundschullehrer mit mir tatsächlich einen Trickfilm, den ich sogar zu Hause noch auf irgendeiner DVD jetzt habe, den hat er mir ja vor 10 Jahren mal zukommen lassen,
ja,
gemacht in Kleinarbeit, weil der selbst auch Comics gezeichnet hat. Das war ein riesiges Glück. Also
ja, cool.
In den 70ern auf dem Land einen Klassenlehrer zu finden, der selbst Comics macht. Das war Glück.
Ja, ja.
Da sind wir wieder beim Glück.
Ja.
Und da haben wir das ausprobiert. Und da habe ich so die Grundsätze begriffen und eigentlich von da an mich immer damit beschäftigt. Aber es war weiter weg als der Mars, das zu machen. Deswegen war ist erstmal wichtig, diese Comics und Cartoons zu machen. Und beim Rest habe ich einfach vertraut, dass es mich das irgendwann dahin führen wird, was ja jetzt auch passiert ist.
Hat dein Grundschullehrer jemals Comics veröffentlicht oder hat die nur so für sich als Hobby gemacht?
Nein, der hat tatsächlich das einfach für sich gezeichnet und wir haben auch vor 20 Jahren mal zusammengesessen und dann habe ich, er hat auch eine Widmung in meinem ersten Buch und so, mich mit ihm getroffen und das war ein ganz rührender Moment, weil der da so viel in mir ausgelöst hat und auch so viel Bewusstsein, dass ein erwachsener Mensch, der, also war damals ein extrem junger Lehrer, der war maximal 30, als er uns unterrichtet hat und trotzdem, dass ein Erwachsener halt Comics liest überhaupt und das selbst zeichnet, auch da, ne? Du brauchst Vorbilder, du brauchst Leute, in denen du irgendwie siehst, das kann man offensichtlich machen, wenn man groß ist. Und das ist schon sehr, sehr, gibt dir ein gutes Gefühl, dass du nicht auf einem völlig falschen Weg sein kannst.
Ja, stimmt. Ich hatte auch so eine Grundschullehrerin, die mich so extrem gefördert hat, weil die, also es gab gar keine Theatergruppe mehr an der Schule und dann habe ich sie gefragt, ob wir nicht Theater spielen können und dann hat sie deswegen die Theatergruppe wieder gegründet und so und hat mir da quasi auch immer die Titelrollen in den ganzen Stücken gegeben, weil sie irgendwas in mir gesehen hat und die war toll, das war so eine Künstlerin, sie hat auch so Gedichte geschrieben, hat bei uns in der Stadt, wenn sie wieder einen neuen Gedichtband gemacht hat, so Lesungen gehalten und so und das war eine ganz inspirierende Frau für mich. So.
Ja, die war echt ein Freigeist wahrscheinlich.
Naja, genau.
Ne? Ja, und hat auch in diesem, und die hat auch mit ihrem Anteil versucht, in diesem unglaublich starren Schulsystem trotzdem eben halt hin und wieder Leute zu inspirieren. Hat geklappt, geil, toll.
Ist das denn, wie hast du denn als Kind viele Comics gehabt? Also war es für deine Eltern cool, dass du Comics liest und haben sie dir irgendwie regelmäßig Comics geholt? Oder ich habe mir früher wahnsinnig viel Comics auf dem Flohmarkt immer gekauft und hatte so, ich hatte eine Kommode voll Comichefte, weil ich einfach alles, was Comic war, immer sofort gekauft und bei mir zu Hause gelagert habe.
Ja, ich habe auch Berge, also natürlich erstmal nochmal, wir reden von den frühen 80ern auf dem Land, da gab es keine Comicläden. Also für mich war die erste Anlaufstelle die Lotto-Annahmestelle, lustige Taschenbücher. Und dann war es das eigentlich auch schon. Das Coole war, dass mein Vater die Pardon gelesen hat. Ah, kennst du die noch?
Ja, klar. Das war auch so eine Art Titanic-Vorgänger. Auch, ich glaube, war sogar auch aus Frankfurt.
Ja,
satirisches Magazin, aber sehr hoher Comic- und Cartoon-Anteil.
Richtig, genau. Und so ein bisschen redaktionelle Anteile auch. Aber die haben super viele amerikanische Comics da drin gehabt. Aber alles Erwachsenenmaterial eben. Mhm. Wobei das jetzt nicht immer Sex und Gewalt hieß, sondern einfach politische Themen und ein bisschen humormäßig anspruchsvoller.
Das war immer dieses Logo von dem Typ mit dem Hut.
Genau, die haben ja auch so versucht, zieht. Das wiederzubeleben vor 10 Jahren, was Unsinn war, weil niemand braucht jetzt so ein Magazin. Damals war das geil. Also mein Vater hatte eine Schublade voll davon und die allein da so rauszuholen und zu merken und dann waren da Zigarettenwerbung drin und so. Ja. Ich habe gedacht, okay, das muss falsch sein. Ich muss das jetzt lesen. Und das war ziemlich geil. Das hat auch viel mit mir gemacht, weil das auch einfach so weg war von diesen Fließband-Disney-Sachen, die man kannte, wo auch gute Leute bei waren, die da gezeichnet und sich Geschichten ausgedacht haben. Aber am Ende war es, komm, mach das Heft voll und ist ja für Kinder, was soll's. Ja. Und einmal siehst du halt diese Magazine, die offensichtlich für Erwachsene gemacht sind, wo ich vieles nicht verstanden habe, aber es hat trotzdem irgendwas mit mir gemacht. Deswegen war das jetzt nicht verpönt, dass ich Comics gelesen habe. Also meine Eltern hatten lange so die Attitüde, naja, soll er halt, was ehrlich gesagt reicht. Ja. Ich sage ja immer, ich bin schon super dankbar, dass die das nicht verhindert haben, dass ich das gemacht habe. Gibt's ja auch oft genug. Ne? Ja. Weiß nicht, wie viele Kinder sich zu Hause anhören mussten, dass das Schund ist oder Computerspielen ist doch nur was für Dumme, geh doch mal raus und so. Ja. Und all diese Sachen, wenn ein Kind für sowas brennt, dann kann das schon gut sein, dass es da einen Grund für gibt. Dann, und die haben mich machen lassen. Das hat ja gereicht. Ja. Und deswegen, nee, das fand niemand doof oder so. Und von dem Moment an, wo ich dann wirklich mit einmal auch wirklich Autor war mit 14, konnten die auch nicht mehr viel dagegen sagen.
Also. Ja, verstehe. Als die Schecks eingetrudelt sind, sozusagen.
Da sind tatsächlich dann die ersten Schecks eingetrudelt. Und davon habe ich dann aber auch wieder Zeug gekauft. Also unvergessen, da war ich, glaube ich, auch 15 oder so und bin mit dem Bus nach Bielefeld gefahren in den Comicladen. Und habe für 80 Mark, das war damals viel Geld, Kinder, habe ich Comics gekauft. Aber da waren, falls du dich erinnerst, so Carlsen-Comics-Bände, die kosteten halt 5 Mark. Das so ein Heft am Kiosk kostet halt 1,20 oder so und das kostete 5 Mark. Und davon habe ich dann 12 Bände gekauft und da waren halt 80 Euro weg. Ja. Und die waren fassungslos. Ne? Wie kann man so viel Geld, wie ist das denn möglich? In deren Vorstellung habe ich 100 Mickey-Maus-Hefte gekauft. Ja. Aber für mich war das Sekundärliteratur. Also ich habe da einfach recherchiert, wie funktioniert das, ne? Wie erzählen die Geschichten und so. Und das war voll geil. Aber
hast du die noch?
Ja, das meiste davon habe ich noch. Wir sind jetzt 3-mal umgezogen und da ist vieles, habe ich auch verschenkt und so. Weil ich auch merke, ich hänge da nicht mehr dran. Ich bin kein Nostalgiker. Ja. Ich kann wirklich gut loslassen. wenn man mit einmal merkt, so hier brauchen wir mehr Platz für dies und das, dann ist es nochmal umso einfacher. Und wenn ich merke, andere mache ich eine Freude damit, dann ist es eh egal. Ja. Ich kann echt so einfach Sachen weggeben. CD-Sammlungen sind jetzt weggefallen. Weiß nicht, das bricht dir vielleicht das Herz oder Vinyl.
CD-Sammlungen brechen mir überhaupt, brechen mir nichts.
Gut, ja, das ist gut. Scheiße, weg damit. Was soll's? Ist eh alles digital da und ja. Es passiert ganz, ganz, ganz selten, dass ich denke, oh, da, den Comic muss ich mal wieder in die Hand nehmen. Ich habe das alles griffbereit, ich schaue nicht rein. Ja. Das ist, ich habe das im Kopf und ich versuche lieber eher von neuen Medien zu lernen und von Künstlerinnen und Künstlern, die ich noch nicht entdeckt habe. Und da gibt es so viel geilen Scheiß im Internet auch. Da, warum soll ich mir Comics aus den 70ern angucken? Da war tolles Zeug bei, aber es ist auch, die Zeit war.
Also ich finde es erstaunlich, weil das ist, ich meine, wenn man sich die jetzt heute auch noch anguckt, also auch mit heutigem Blick, dann ist das ja auch nochmal ganz spannend anzusehen und auch so an welchen Stellen sozusagen das vielleicht qualitativ nicht die Standards hatte, die es heute gibt, aber an welchen Stellen das viel qualitativer war, als es heute ist oder so. Das ist doch ganz.
Ist es so? Ich weiß
also
es nicht.
Ich habe manchmal das Gefühl, jetzt nicht, also man kann nicht alles mit einem vergleichen. Also ich habe bei manchen Sachen im Detail manchmal das Gefühl, dass es sorgfältiger gemacht ist als heutige Standards in so manchen, aber vor allem in Comics. Also beim Cartoon also, ist es nicht so.
Ja, gerade was ich so bei Reprodukt damals bekommen habe, waren viele Sachen bei, wo ich sage, okay, das ist Next Level Shit. Also allein vom Umfang her und so und von der Liebe und Sorgfalt, die so in die Figurenentwicklung gesteckt wird, die sind ja alle, die, also wer heute irgendwie Mitte 30 Comics zeichnet, ist ja, der hat ja Simpsons und so auf einem ganz anderen Level schon wahrgenommen und für den war das immer da und der guckt auch andere Fernsehserien und hat einfach so mit der Entwicklung von Figuren ganz anders aufgewachsen als ich lustige Taschenbücher gelesen habe. Ja. Das war einfach, ja, das ist eine Maus, macht da Detektivfälle. Warum? Was ist die Backstory? Wieso? Wie, der ist einfach nur in eine Höhle gefallen mit Fledermäusen und das ist schon alles. Flach ist das denn?
Was ja damals auch so krass war, waren diese schlechten Übergangsgeschichten in den lustigen Taschenbüchern, wo sie noch versucht haben, die einzelnen Stories miteinander zu verbinden durch so viel schlechter gezeichnete.
Nils, das kannst du niemandem mehr erklären heutzutage. Das war ganz klar, das war immer der schlechte Zeichner. Alle kannten ihn und haben gedacht, was soll das? Wir brauchen jetzt. Also eigentlich brillant, diese Idee, die Geschichten miteinander zu verbinden, aber das war auch Hanebüchen. Ja. Ne? Erstmal ist da wirklich scheiße aus und dann war das teilweise so mit der Brechstange wirklich zusammen. Ah ja, übrigens, und jetzt sind sie auf einer Insel, wie kommen sie da hin? Naja, sie buddeln sich durch, ist doch klar.
Ich habe ein Ticket gefunden.
Ja, genau. Unfassbar. Ja. Also wirklich, dieser Versuch und natürlich die Hälfte der Seiten schwarz-weiß. Ja. Absurd. Total. Wie kam mir da jetzt hin?
Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, ich weiß auch gar nicht mehr, aber es ist mir gerade so eingefallen, weil es so. Ich habe in letzter Zeit noch ein paar ältere lustige Taschenbücher so am Flohmarkt geholt und gelesen und habe gedacht, wow, was wir als Kinder auch für eine Scheiße hingenommen
ja,
haben.
Ja, genau, das war's, die Qualität. Ja, und da sind die heute definitiv weiter, das glaube ich schon. Also, ne, wenn du, klar, so, also auch da in meiner Erinnerung, so alte Tim und Struppi-Bände und so, das war eine Ästhetik, die gab's halt noch nicht und die haben die Leute damals erfunden. Und vieles baut heute darauf auf, dass es das schon mal gegeben hat, so eine Linie Claire oder so. Aber tatsächlich haben die das auf ein neues Level gehoben. Und auch nochmal, am Ende ist es das Storytelling. Das ist ja, was so nervt. Ästhetisch, auch bei Filmen, sind wir ja an einem Punkt angekommen. Auch gerade bei Animationsfilmen. Was soll denn noch kommen? Es ist halt perfekt. Also natürlich sagen wir in 10 Jahren, war nicht perfekt, jetzt ist es perfekt. Diese Verschiebung gibt es schon immer noch, aber das sind wirklich nur noch minimale Punkte, wo das noch besser werden kann. Es sieht perfekt aus, das Acting ist perfekt, die Welten sind perfekt, die sie erschaffen. Aber wen interessiert es, wenn mich die Figuren nicht interessieren? Es geht immer nur um die Geschichten und die Charaktere und was sie erzählen, egal ob Animationsfilm, ob du ein Drama guckst, ein Western. Alles irrelevant, wenn du keinen Bock hast, der Handlung zu folgen. Dann kann der Film noch so teuer gewesen sein. Es ist scheißegal. Und da musst du heute mit leben, dass eben dieser Maßstab trotzdem auch an einen Comic angesetzt wird, wenn du was erzählst. Auch, ja, ne, klar, ne, wenn du so eine reine Gag-Sache machst oder sowas, aber so ein Comic, ich weiß nicht, wie Garfield oder so, würde heute, glaube ich, niemand mehr erfinden. Das ist, ja, die Katze ist halt dick und isst gern Lasagne und hasst Montage.
So, aber eigentlich immer, ist doch zeitlos gut, ist doch eigentlich immer noch gut.
Weiß ich, ist es?
Die Katze, die Lasagne isst, finde ich irgendwie sofort, finde ich irgendwie immer noch gut.
Es ist halt einfach komplett in die Popkultur eingemeißelt. Ja. Ne? Also da, glaube ich, haben Peanuts mehr Bestand, ne, weil sie einerseits irgendwie so ein Kind ihrer Zeit waren, andererseits viele Fragen behandelt haben, die heute immer noch aktuell sind, ne, so soziale, politische, ja, das, weil da immer eine andere Ebene drin war. Garfield hat gern Lasagne gegessen. Und ich sage nicht, dass die Gags nicht funktioniert haben, aber ich glaube, für viele wäre es heute zu wenig. Vielleicht täusche ich mich auch, kann sein.
Ich glaube, was nicht mehr so gut funktionieren würde, ist Häger.
Läuft aber noch. Ich glaube sogar in der neuen Westfälischen, bei der ich gelernt habe, ist, glaube ich, immer noch Häger drin.
Ne, Häger ist irgendwie, das habe ich für super dated irgendwie. Aber ich finde, Garfield ist doch irgendwie... Ja.
Schatz, ich gehe plündern und brandschatzen.
Ja.
Nicht cool. Vielleicht hören wir auf, das zu machen. Ja, guck mal, aber du siehst es ja, ne? Es ist tatsächlich so eine Serie wie Brooklyn Nine-Nine, die ich bis vor 2 Jahren auch noch unglaublich geliebt habe. Guckst du, also ich zumindest, einfach mit mega schlechtem Bauchgefühl inzwischen, wenn du von all diesen Zusammenhängen weißt und Rassismus in der Polizei und ja auch nicht nur in den USA, sondern auch bei uns. Ja. Und dann mit einmal sollst du mit dieser Polizei-Besetzung da mit fiebern und denkst so, es ist weird, sich das jetzt so völlig vorbehaltlos anzugucken. Und all das verändert sich eben. Und das ist ja auch gut, dass es sich verändert. Ne? Ja. Das ist so schade um die Besetzung, die ja fantastisch ist und auch die Geschichten, die sie da erzählen und die Inhalte, die sie eigentlich transportieren wollten. Aber manchmal ist eine Form auch einfach zu Ende und du merkst, so können wir das nicht mehr machen. Und am besten ist es natürlich, wenn das Team dahinter das selbst merkt. Ja. Ne?
Aber haben sie, die haben ja jetzt auch letzte Staffel produziert. Ja. Und diese,
also ich habe noch nicht gesehen.
Sie ist ja auch noch nicht raus, aber sie haben das wohl auch quasi thematisiert, die Problematik des Polizeiberufs in Amerika sozusagen jetzt in der letzten Staffel. Also das war denen anscheinend schon irgendwie bewusst.
Und dann wird es doch geil, wenn dann mit einmal diese Ebene noch dazu kommt, ne, mit dieser Problematik und die das im Grunde einfach alles nochmal drehen, um was Gutes zu erzählen. Aber das ist wichtig, dass du weißt, was erzähle ich da eigentlich und worum geht's bei den Figuren, egal welchem Medium.
Ich finde das sehr faszinierend, weil du bist ja auch immer sehr politisch in deinen Cartoons, also nicht immer, nicht in jedem Cartoon, aber durchaus deine Haltung findet auch in deinen Cartoons statt und deine Haltung zur Welt und bist auch sehr aktuell sozusagen in vielen Cartoons. Also es geht jetzt nicht darum, mein Cartoon muss zeitlos sein und muss immer 100% verstanden werden, sondern dir ist schon klar, ein Kind deiner Zeit zu sein und in diesem Spannungsfeld auch zu agieren und zu existieren und so. Das finde ich total interessant, dass man das so, ich weiß nicht, wie bewusst das ist, aber dass du das so entschieden hast.
Ich habe das nicht entschieden. Also irgendwann auch so vor 5, 6 Jahren fingen Leute an zu sagen, schade, dass du so politisch geworden bist oder geil, dass du so politisch geworden bist. Ja. Und ich habe gedacht, also erstens ist es so, wir leben einfach in einer meiner Ansicht nach extrem politischen Zeit und es ist total schwer, und auch falsch, glaube ich, sich dem zu verschließen. Und am Ende ist ja alles, was du machst, politisch. Vor allem, wenn du öffentlich auftrittst. Ne? Also entweder wird halt von anderen Leuten wird das in eine politische Richtung gedreht oder es wird so interpretiert. Manche sehen es auch genau als das, was es ist. Und manchmal ist eine Ebene drin, die ich selbst nicht gemerkt habe und sage, oh, okay, cool. Oder scheiße, war mir nicht bewusst. Ja. Aber das löst du aus. Ne? Das ist unvermeidbar. Und so wie es halt jetzt, wo 1000 Grabenkämpfe stattfinden, ist es total schwer, irgendwas. Also ich hab im letzten Jahr ein bisschen die Lust am Witzbild verloren, weil ich gemerkt habe, dass es schwer ist, irgendwas zu machen, was nicht mit Corona zu tun hat.
Ja.
Weil es einfach meinen Alltag so sehr bestimmt hat und mit Kindern zu Hause und ich kann nicht auftreten und wir sitzen halt da fest und so. Und da habe ich gemerkt, jetzt gerade ist es, ich habe viel lieber am Drehbuch gearbeitet oder ein Video gemacht oder mich in einer völlig anderen Welt verloren, die gar nichts damit zu tun hat, als jetzt einen Cartoon zu machen, der irgendwie, hey, die können jetzt nicht im Büro sein, die müssten alle eine Maske tragen. Will ich denen jetzt alle eine Maske zeichnen? In einem Jahr guckt sich ein Cartoon jeder an und sagt so, warum tragen die eine Maske? Stellt sich raus, das wird man in 10 Jahren noch begreifen. Aber das fühlt sich total seltsam an. Aber bei ganz vielen, wo du denkst, oh, der ist aber aktuell, kannst du dir sicher sein, der ist 10 Jahre alt oder so. Die Themen sind die gleichen. Es ist nur, jetzt werden Sachen mit einmal in einem anderen Kontext gesehen. Weil, oh, okay, ne, das war damals genau das gleiche Problem, nur jetzt ist es größer. Ich habe, glaube ich, Cartoons mit der Thematik Klimawandel, hätte ich es damals noch genannt, heute würde ich immer Klimakrise sagen, habe ich 2005 gemacht. Da war das aber für mich auch eher einfach nur ein Gag. Also ich wusste, das gibt es. Ich wusste, es wird wahrscheinlich in 100 Jahren ein Problem sein. Hä, mach's mal die Pole schmelzen, mach's mal ein Gag draus. Heute ist er super aktuell und kann ganz anders gesehen werden. Kann eine Rampe sein, um das zu thematisieren. Ohne dass da einfach, da ist dann einfach nicht mehr nur noch, naja, irgendwo schmelzen halt Pole, sondern im Gesamtkontext verstehen den auch viele mehr Menschen. Das war früher Nerdwissen teilweise.
Ja.
Jetzt ist es einfach vollkommen klar, dass wir uns alle damit beschäftigen müssen. Deswegen, also ich brauche Themen. Ich brauche Themen, um Pointen setzen zu können, um Geschichten erzählen zu können. Und natürlich befüttert sich das auch aus meinem Alltag, auch aus der Zeitung, auch aus Nachrichten. Manchmal ist das halt von heute, manchmal ist das von vor 10 Jahren und manchmal versuche ich in die Zukunft zu gucken. Aber am Ende ist erstmal alles für mich nur ein Thema, wo man eine Pointe draus machen kann oder nicht. Deswegen passiert das schon bewusst, aber jetzt nicht immer so mit dem Überbau, der muss aber zu heute passen.
Ja.
Außer jetzt vielleicht bei sowas wie hier, als es um das Fußballspiel ging und mit der Beleuchtung in den Regenbogenfarben, der war 1:1 so in meinem Kopf und dann habe ich den gezeichnet.
Ja.
Mit diesem Zungenkuss zwischen Gott und Satan auf der Wolke. Das ist einer der seltenen Fälle, wo wirklich Text und Bild gleichzeitig da waren.
Ja.
Manchmal ist es erst der Text, manchmal ist es erst das Bild, wie beim Songschreiben. Manchmal hast du erst die Melodie, manchmal hast du das Thema. Und da ist es genau das Gleiche. Und hier war alles auf einmal da.
Ich fand es so lustig, ich habe ein Interview gelesen mit auch einer Zeitung aus deiner Region. Ist ja auch
andere schreiben ja auch nichts über mich.
Also es ist wirklich sehr viel. Ich sehr viel.
Süddeutsche hält sich sehr zurück.
Ich habe sehr viele Lokalblätter aus OWL gelesen. In der Vorbereitung und in einem war ein Interview mit dir und ich fand es so lustig.
Jetzt irgendwelche Kaninchenzüchtervereinbeiträge und dann, Ruth hat jetzt einen Podcast.
Na, ich fand es so lustig, weil in einem war der Interviewer so und hat dann gesagt, also dann entstand so ein Dialog zwischen euch und hat er gesagt, sie sind ja schon sehr kritisch, auch solchen Phänomenen gegenüber wie zum Beispiel Greta Thunberg. Und hast du gesagt, naja, ich bin da eigentlich sehr pro Greta eingestellt. Wo bin ich denn da kritisch gewesen und so? Na, ich habe da einen Cartoon gesehen, da haben sie extra nicht benannt, aber ich glaube schon, dass man sie erkannt hat, wenn man sie kennt. Und hast du gesagt, hey, da weiß ich jetzt gar nicht, welchen Cartoon sie meinen. Dann sagt er, ja, da war so ein Fisch, so ein Goldfischbecken und da war sie so mit so Zöpfen. Da meine ich schon sehr, Greta erkannt zu haben. Und du so, ja, klar, das sollte sie ja auch sein. Und dann hast du aber immer nicht kapiert, warum der Interview meint, dass das sehr kritisch gegenüber Greta gewesen sei, weil sie, da ist ja dann so ein Riss in dem Becken und dann sagt sie irgendwie so, sie warnt irgendwie davor und der andere Fisch sagt, lern erstmal einen Dreisatz, irgendwie so ähnlich, das ist, glaube ich.
Die deutet nur auf den Riss, ja. Ne, oder sagt, da ist ein Riss im Becken und der erwachsene Fisch sagt halt, genau, mach erstmal deine Mathehausaufgaben.
Genau.
Und das war so eindeutig, ja, eigentlich.
Total. und dann hat er so, hat aber gedacht, er hätte das so entdeckt und wollte dir da irgendwie, und dann hast du gesagt, ja, aber ich verstehe, es ist ja pro Greta immer noch so. Und dann hat er gesagt, ja, aber da drunter stand, der Kommentar zum Bild war irgendwie so, was maß dieses Mädchen sich an oder so. Oder das Mädchen soll erstmal lernen gehen.
Interessant, würde. Ne? Ja, ich weiß ja natürlich genau, was du meinst. Das war ja auch erst letztes Jahr. Aber so ist das halt mit Kunst. Am Ende entscheidet die Person, die sich das Lied anhört, den Film guckt, den Cartoon sich anschaut, was der bedeutet. Und ich kann das anders sehen oder habe das mit einer anderen Intention gemacht, aber natürlich die Konsumentinnen und Konsumenten entscheiden das auch. Und bei dem war für mich 100% klar und der wird auch in 95% der Fälle genauso gelesen, wie ich ihn gemeint habe. Aber es gibt diese 5%, die legen den anders aus. Was in meine Werke schon reininterpretiert worden ist an Misogynie, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, wow.
Ja.
Und da muss ich sagen, sagen wir von 100% von Fällen, wo Leute das gesagt haben, bin ich bei 95% mir 100% sicher, dass es Quatsch ist. Und bei 5% muss ich sagen, okay, vielleicht denke ich da mal drüber nach. Ja. Vielleicht ist es auch scheiße, wenn der mit einmal auf einer AfD-Seite gepostet wird, weil die den zwar ein bisschen verändert haben, aber die Basis halt. Und das, da musst du halt als Künstler in dir selbst dann auch mal gucken, ob das vielleicht wirklich auch noch ein Vorurteil ist oder irgendwas Dummes oder du was falsch verstanden hast. Es ist nicht immer nur das Publikum, das was falsch macht. Manchmal ist man es auch selbst.
Mhm.
Und manchmal ist es auch das Publikum. Und ich muss wirklich sagen, hey Leute, ganz im Ernst, das ist da nicht drin. Das war auch nicht so beabsichtigt. Und wenn man will, kann man das so lesen. Aber das ist dann eure Entscheidung.
Das, ich finde das so krass. Ich habe das bei dir mal mitbekommen. Du hast es, glaube ich, irgendwann mal, weiß ich gar nicht, irgendwo gepostet oder so, dass es zum Teil Cartoons von dir gibt, die von Nazis irgendwie dann noch so neue Sprechblasen, vor allem auch noch wahnsinnig schlecht geletterte Sprechblasen kriegen.
Das ist Teil der Kunstform, ja. Es muss immer, es ist entweder im Comic Sans, sprich mal Sans oder Sans?
Ich würde mal Sans sagen.
Ja, genau. Ja. Also es muss schon scheiße gemacht sein, irgendwie in Paint und das wird gern gemacht. Ja, klar. Weil,
aber kann man sich kurz drüber ärgern, aber ist halt, muss man halt
beleben. Ich habe mich da früher auf jeden Fall drüber geärgert. Inzwischen ist es einfach so, dass entgegen dem Glauben auf dieser Seite sind die ja nicht mehr, sondern es sind einfach weniger Leute und die Leute, die mir folgen und die Sachen teilen, wie ich sie selbst gestaltet habe, sind halt deutlich mehr.
Mhm.
Wenn jetzt Menschen, die es gut mit mir meinen, mir diese veränderten Sachen zuschicken oder vielleicht auf Twitter teilen und sagen, hier, guck mal, Rute, dann reagiere ich da gar nicht mehr drauf, weil all das gibt denen Reichweite und das möchten die natürlich. Das ist so, wie wenn irgendein AfD-Politiker halt wieder irgendwas raushaut, irgendein Stock, über den man springt. ich spreche mich da nicht von frei. Ich habe solche Sachen ja auch geteilt und mit einem sarkastischen Spruch versehen. Also ich mach's nicht mehr. Das ist die Scheiße, die das einfach in unser aller Timeline reinspült. Und es muss einfach vorbei sein. Und deswegen sage ich da, viel Spaß, wenn ihr das verändern möchtet, wenn ihr an eurer Bubble da Freude dran habt und wenn ihr wirklich so traurige Menschen seid, dass ihr selbst in euren Reihen keine Leute habt, die sowas selbst können in Mut, dann sagt das auch was über euch aus. Verändert's meinetwegen. Ich habe da ja sogar ein Video drüber gemacht, wo ich die Leute, die mir folgen, bitte, teilt's nicht, ignoriert's einfach. Ihr könnt's natürlich melden, blocken, was auch immer, aber ansonsten lasst die rumspinnen. Und ich habe das Gefühl, das ist deutlich weniger geworden. Also ich kriege es nicht mehr mit.
Naja.
Ich habe aber auch, weil es einfach zu viel ist, lese seit weit über einem Jahr eigentlich Menschen auf Twitter zum Beispiel gar nicht mehr. Höchstens mal, wenn irgendwo irgendwas hochkocht. Aber ansonsten, ich habe die Zeit nicht. Also das stellen sich Leute, glaube ich, falsch vor, wie das ist, wenn man 500.000 Menschen hat, die einem folgen. Du kannst das nicht alles lesen. Ich kann, also auch wenn Leute mich da erwähnen, die einfach nur möchten, dass ich auf irgendeine Petition aufmerksam, schickt mir eine Mail.
Na.
Machen Leute auch.
Ja.
Aber ich auf Twitter oder in einem Instagram-Kommentar, ich sehe es nicht. Also es ist, vieles davon wird mir auch einfach gar nicht angezeigt, weil es einfach zu viel ist.
Ja.
Und deswegen, also solche Sachen kriege ich dann gar nicht mehr mit.
Du hast jetzt erzählt, du arbeitest jetzt seit längerem schon an deinem ersten Kinofilm. Das ist ja wahrscheinlich, ich meine, du hast jetzt natürlich, dein YouTube-Kanal ist ja auch sehr erfolgreich, du hast irgendwann gesagt, dass es mittlerweile schwerer, deutlich schwerer wäre, Inhalte auf YouTube zu monetarisieren, als es noch am Anfang gewesen ist. Woran liegt das? An der Flut einfach, an Dingen, die es gibt mittlerweile, weil es einfach mittlerweile mehr gibt?
Also erstmal, ich glaube, Google hat halt Bock, Geld zu verdienen und möglichst wenig dafür zu tun.
Ja.
Alle strömen auf YouTube nach wie vor, das ist ja wirklich die Plattform, die nicht kaputt zu kriegen ist. Und die müssen halt den Leuten nicht viel Geld geben, weil sie es ja eh dort hochladen. Das heißt, die müssten, also als ich angefangen habe, YouTube zu machen 2006, gab es ja auch noch gar keine Möglichkeit, Geld damit zu verdienen. Und das war auch nicht mein Streben. Ich wollte verstehen, wie man Filme macht, Anime, wie man Trickfilme macht. Genau. Und das war eine Plattform und damit konnte ich mir ein Publikum aufbauen. Damit Geld zu verdienen war, ich hab da über Jahre fünfstellige Summen reingesteckt, um das überhaupt machen zu können. Und dann gab es mit einmal die Möglichkeit, das zu monetarisieren. Und dann gab es so anderthalb, zwei Jahre, in denen ich damit auch echt gut verdient habe. Aber grundsätzlich kann man sagen, falls du auf YouTube reich werden möchtest, mach halt nicht Animationen, weil es ist halt viel zu aufwendig. Und du kannst es in dem Umfang nicht alleine machen und du wirst niemals irgendwie Geld damit verdienen. Es geht nicht. Ist aber auch okay. Dafür habe ich Inhalte, die mir gehören, wo niemand sonst Rechte dran hat. Ich habe die in allen möglichen Formen doppelt verwendet für meine Live-Shows. Jetzt gerade sitze ich auch immer noch in der Hoffnung, dass ich im Herbst auftreten kann an neuen Videos, die ich dort zeige. Und danach, irgendwann, viel später, kommen die halt auch auf YouTube. Und das ist für mich ein total okayes Modell, ne, dass die Leute den Inhalt erst gezeigt bekommen, die sich halt für 25 Euro ein Ticket geholt haben. Und dann gucken wir es zusammen an und ich erzähle was dazu und wir lachen gemeinsam drüber. Und das ist ein geiles Erlebnis. Dann irgendwann landet es auf YouTube, aber dort verdiene ich da kein Geld mit. Das ist schade, aber das ist halt so und da muss man kreativ sein, sich was einfallen lassen, dass man das irgendwie anders löst. Ne?
Aber was hast du denn in der Arbeit, die man auf YouTube sieht, gelernt, was dir jetzt für den Langfilm nützt sozusagen?
Alles, also wirklich alles, von Sounddesign über Bildkomposition, also ich habe mir das selbst beigebracht und abgeguckt natürlich auch. Aus Filmen, die ich gut fand oder Serien, die ich gut fand, unheimlich viel Timing, weil das ist am Ende, ne, brauche ich dir nicht erzählen, Comedy ist immer Timing, egal ob es animiert ist, ob Stand-up ist, ob das, es geht um nichts anderes und das natürlich spielt hier Schnitt eine große Rolle und so weiter. Voice Acting habe ich ja auch einfach, also ich habe als Kind Hörspiele gemacht und so und viel Musik und so, aber ich habe natürlich auch noch nie gevoice acted und mit einmal machst du das und weil du, also bei mir waren eben so ein paar Erlebnisse mit so Produktionsfirmen und Fernsehen und so, wo ich dann mit einmal mit Schauspielerinnen und Schauspielern gearbeitet habe und gemerkt habe, die machen das, also so habe ich mir das nicht vorgestellt.
Ja.
Und dann habe ich es halt selbst gemacht und es kam dem viel näher, was ich vorhatte. Also ohne, dass es halt gleich perfekt war oder so. Und all dieses Wissen stecke ich jetzt in diesen Film und habe vor allem hab nach der Geschichte gesucht, die ich erzählen muss. Weil wenn du jetzt sagst, ich arbeite jetzt seit längerer Zeit an meinem Film, stimmt das nur halb. Ich habe seit zwei Jahren am Skript gearbeitet. Klar, der ist Teil des Films, aber es ist noch nicht der Film. Damit geht's jetzt erst demnächst los. Aber du brauchst natürlich erstmal eine Geschichte. Und die war relativ schnell da, da wusste ich, was ich erzählen wollte. Und aber ja, Das, also so eine 100-minütige Geschichte zu erzählen, das ist komplex. Das ist was anderes als ein 4-minütiges YouTube-Video, wo du mit Cutaway-Gags arbeitest oder so. Und einmal merkst du, nee, jede Figur braucht halt so eine Story-Arc und am besten trifft sich das alles. Und es gibt natürlich einen ersten, zweiten, dritten Akt. Und ich habe ja nie eine Filmhochschule besucht. Das heißt, mir sagte das alles was, aber ich habe das noch nicht gemacht. Und jetzt habe ich es mal gemacht und das ist ziemlich geil, was du einfach auch mit der Hilfe der Produktionsfirma, ehrlich gesagt, weil da sitzen mit einmal Leute, die das gelernt haben und nehmen dein Drehbuch auseinander. Und die sagen dir nicht, was du, wie es weitergehen soll oder was ich neu brauche, aber die sagen dir, was nicht funktioniert. Und das ist geil. Damit kann ich gut arbeiten. Ich saß da regelmäßig mit drei Damen zusammen aus der Dramaturgie, die mir dann das Feedback gegeben haben. Und ich gemerkt habe, die mögen die Geschichte, die mögen die Figuren, was wichtig ist, ne, dass ich denen auch einfach zuhören und vertrauen kann. Ja. Und dann sagen sie dir aber, wo es noch hakt. Und das ist sehr inspirierend. Und nur so lernst du. Ne? Dadurch, dass Leute, die was wissen darüber, die erklären, wie es nicht funktioniert.
Aber dann, wenn du sozusagen jetzt die ganze Zeit am Skript gearbeitet hast, dann ist das jetzt sozusagen...
Nicht alleine übrigens, Entschuldigung, mit meinem Co-Autor Heiko Hörnig, der hat da mit dran gearbeitet.
Naja, dann ist das jetzt sozusagen drehbereit und jetzt geht's ja an die Animation. Da bist du ja sozusagen dann auch raus oder animierst du dann noch selber mit? Nee,
also erstmal, man muss jetzt gucken, wie es sich entwickelt. Momentan sind wir dabei, erstmal überhaupt zu berechnen, was für ein Budget braucht der Film. Weil die Idee war immer, also ich habe von Anfang an gesagt, wenn ich einen Film mache, soll das der Anti-Pixar sein, visuell. Weil wir können das nicht. Mhm. In Europa wirst du keinen Film produziert bekommen, der dem standhält. Jeder Film kostet 250 Millionen, wenn Disney, Pixar, wenn die sowas produzieren, das ist absurd. Ja. Wenn du Glück hast, kriegst du 10 Millionen in Deutschland oder Europa für so eine Produktion. Wie soll das gehen? Ja. Also habe ich mir gesagt, nehme ich doch lieber die Kohle und steck die in alles andere. Eine geile Handlung, einen tollen Score, super Sounddesign. Es ist, ich kann es nur immer wieder sagen, es ist erstaunlich, mit was du davon kommst, visuell, wenn deine Ohren es bereits gelernt haben. Du kannst, musst Sachen nicht zeigen, wenn sie, wie bei einem guten Hörspiel, du weißt, wie es ist, einen Podcast zu produzieren. Du hast das Gefühl, du hast eine gute Doku gesehen, wenn du einen guten Podcast gehört hast. Ja. Aber du hast gar nichts gesehen. Aber dein Gehirn macht das, ergänzt das. Und das finde ich bei Hörspiel halt auch so geil. Ohne das zu sehen, das kann im Off geschehen und das will ich da machen. Also die Animation soll eher ist so 10 Schritte zurück von Disney und ich versuche aber Storytelling-mäßig dem gerecht zu werden und dass der geil klingt, der Film, dass der einen tollen Score hat, dass die Geschichte dich mitreißt und da müssen wir jetzt erstmal gucken, dafür haben wir jetzt so Stimmungsillustrationen erschaffen, die bestimmte Szenen halt wiedergeben, damit Leute, die sich damit auskennen, die sind da jetzt dran, sagen, ah, okay, ne, das so und die Hintergründe sind sehr aufwendig, was kostet das? Und dann muss man versuchen, dafür Geld zu bekommen von, keine Ahnung, es gibt natürlich Filmförderung.
Klar.
Die wollen dann aber, dass bestimmte Sachen in jedem Bundesland stattfinden. Die wollen wahrscheinlich auch inhaltlich reinreden. Das wird noch spannend. Ja. Weil bis hierhin habe ich jetzt tatsächlich die Geschichte erschaffen dürfen, die mir wichtig ist. Also ich kann jetzt mit Fug und Recht behaupten, dass es so einen Animationsfilm mit so einer Handlung, glaube ich, noch nicht gibt. Ja. Weil der auf jeden Fall auch Erwachsene anspricht. Aber den können Kinder gucken. Ja. Aber der ist nicht für Kinder gemacht. Ja. Kinder können da problemlos, der wird wahrscheinlich ab 6 sein oder so. Aber der hat eine Geschichte und eine Ebene und Gags, die halt, und das möchte ich eigentlich, ich möchte, dass da Erwachsene reingehen und da Spaß dran haben. Und die Kinder kommen mit, weil sie die Tiere niedlich finden und weil natürlich die Slapstick auch lustig ist. Und ich würde den gern genau so erzählen, wie er da ist. Und ich hoffe, man lässt mich, dass dann nicht irgendwelche, was weiß ich, auch immer für Quellen kommen, die sagen, ja, okay, hier sind 3 Millionen, aber dafür müssen die ganze Zeit auf jeden Fall, es müssen alles Christen sein. Oder die sollen, das muss in Bayern spielen. Und das wäre für mich No-Go, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja. Wird spannend.
Aber wenn du sagst, dass du da, das, was man alles im Sounddesign machen kann, muss ich mir das dann jetzt so ungefähr vorstellen, wie so die alten japanischen, so Heidi oder Biene Maya, wo immer so Standbilder waren, auf die rangezoomt wurde.
Genau und dann, so. Und dann einfach nur so Speedlines, die so von den Figuren weggehen und dann ohne, dass der Mund sich bewegt.
Ja, genau.
Nein, natürlich nicht. Aber du musst ja, guck mal, also es gibt ja die klassische 2D-Animation, Vollphasen-Animation, wo wirklich jede, also 24 Frames pro Sekunde oder 25, wo einfach jede Zwischenphase gezeichnet wird. Dann gibt es natürlich CGI, Computeranimation, wo die Charaktere gemodelt werden, die Hintergründe gemodelt werden, alles wird gebaut Und das ist auch sehr aufwendig. Und dann gibt's halt diese Cutout-Animationen. Also im Grunde Hampelmänner, wo so die Gliedmaßen so drauf liegen und nur mit wenigen Zwischenphasen und Mimiken, Mimiken viel bei mir, aber ansonsten alles sehr reduziert animiert wird. Ja. Und diese Ästhetik haben ja Millionen Menschen aus meinen Videos gelernt. Ja, die ist ja, ich habe wirklich viel über Sachen, die ich auf YouTube hochgeladen habe, gelesen in den Kommentaren von, ah, das war jetzt aber nicht so witzig, zu die Musik war scheiße, zu keine Ahnung was, ich will lieber eine neue Folge Flossen sehen statt das. Was auch immer, aber tatsächlich, nicht ein einziges Mal haben Leute geschrieben, sieht das scheiße aus. Das habe ich noch nie gelesen. Ja. Und man könnte viel daran kritisieren, aber es funktioniert halt mit der Ästhetik. Du kannst das erzählen. Und den Leuten ist das egal, wenn sie erstmal verstanden haben, so sieht der Film jetzt halt aus, dann wird die das nach 3 Minuten nicht mehr interessieren, wenn die Handlung sie reinzieht.
Naja.
Du kannst ja mit einer Schwarz-Weiß-Kamera ein Kammerspiel drehen, wenn du von Anfang an das Gefühl hast, wow, es gibt eine Dynamik zwischen den Figuren, ich will wissen, warum sind die da, dann guckst du das. Und das, hoffe ich, kriegen wir hin bei diesem Film, dass die einfach Bock haben, der Handlung zu folgen, weil es geht um was. Ich glaube, es ist wirklich lustig und die Animation wird scheiße. Also vielleicht nicht scheiße, aber sehr reduziert.
Man will ja auch deinen Style sehen, wenn man in einen Film von dir geht. Also es ist ja,
wir haben zufällig, also Falk, mein Animator und ich, wir haben zufällig die Route-Ästhetik erfunden.
Ja.
Das war aus dem Unvermögen, das besser zu können. Also ich kann wohl zeichnen und ohne Koketterie, ich bin echt kein geiler Zeichner. Also Flix ist in vielen Punkten zum Beispiel ein deutlich besserer Zeichner als ich.
Ja.
Aber du siehst bei meinen Charakteren immer, was denken die, was fühlen die. Also das Acting ist bei denen, glaube ich, sehr gut. Und alles andere ist aber auch nicht so wichtig, weil am Ende, ne, wie bei einem Marvel, oder bestes Beispiel war für mich irgendwie welcher Man of Steel oder irgendeine Neuverfilmung gerade von irgendeinem DC, wo ich echt nach 5 Minuten mich voll ausgeklingt habe, weil alles sah aufwendig und teuer aus, aber ich habe mich null interessiert, worum es geht.
Ja.
Und das sollte man, glaube ich, mal wieder versuchen, geile Geschichten zu erzählen.
Das ist aller Ehren wert, möchte ich sagen. Was ich interessant finde, ist, ich habe ein Interview mit dir gelesen, ich glaube, das war bei WUV, so ein Werbermagazin, das ist so ein Branchenmagazin für
Werben und Verkaufen.
Genau, Werben und Verkaufen.
Da sind wir wieder. Kinder, Kapitalismus ist gut. Ja,
weil du ja auch sehr bekannt geworden bist für deine Werbeparodien, die erst sozusagen immer letzte Seite vom neuen Mad-Heft waren. Und dann hast du das auch angefangen, also Werbespots, Werbeclips zu parodieren auf deinem YouTube-Kanal. Und das fängt auch immer an mit so einem Mainzelmännchen, das irgendwie so seine Mütze abzieht. Und ich habe da noch nie mit jemandem sprechen können. Was zum Teufel ist eigentlich?
Schön, dass ich dir helfen darf.
Was zum Teufel ist eigentlich mit den Mainzelmännchen los? Die gibt's ja immer noch. Und mittlerweile ist es aber einfach nur noch: Das Mainzelmännchen wartet auf Grün und geht über die Straße. Oder das Mainzelmännchen öffnet das Fenster und frische Luft kommt herein. Das Mainzelmännchen dreht den Wasserhahn auf und hält die Hände unter das Wasser. Das ist alles, was da noch passiert.
Das Mainzelmännchen investiert in Bitcoins.
Ja. Also es ist wirklich, also es ist nicht mal mehr das Bare Minimum, sondern es ist einfach nur noch, wir sollen einfach nur noch erstaunt sein, dass es etwas tut. Aber es ist,
oder dass es noch existiert. Ja. Ja, die haben sich aufgegeben. Wir sind wieder genau an dem Punkt, was wir vorhin gesagt haben, was früher Werbecomics gemacht haben und was sie heute sind. Keiner traut sich, kreativ zu sein oder das irgendwie auf ein neues Level zu heben. Die haben halt einfach gedacht, das ZDF, naja, ach, wir hatten ja mal die Mainzelmännchen und die waren ja ganz beliebt und wir machen die jetzt, aber natürlich haben sie jetzt coole Namen wie Ted oder so und gibt es nicht vielleicht sogar jetzt ein weibliches Mainzelmännchen, oh crazy, und die machen jetzt das Fenster auf. Ja, früher fand ich das tatsächlich teilweise ziemlich toll, also die waren auch gut animiert, die Sachen, und die waren, also das war jetzt wahrscheinlich nicht immer irgendwie besonders subversiver Humor oder irgendwie fantastische Welten, die sie da gestaltet haben. Aber also ich hatte immer das Gefühl, ich schaue was liebevoll gemacht ist. Das
es lief ja auch auf den Gag hinaus. Also auch wenn der oft zu platt oder nicht gut wurde, aber es lief halt auf den Gag hinaus.
Charmant. Ich fand's echt sehr charmant. Und teilweise haben die dann, gab's noch Mainzelmännchen Kapriolen. Das waren dann so 1- bis 3-minütige Sketche, wo wow, das hat sich mit einmal.
Aber es gab auch mal so ein Lied. Es gab doch auch mal so ein Mainzelmännchen-Lied mit so einem richtigen
Sicherheit,
Musikvideo.
Mit Sicherheit. Ja. Also in der Schlumpf-Hitparade wird das genau. Wahrscheinlich rauf und runter gelaufen sein. Ja, und das macht heute halt keiner mehr, aber ich glaube, das ist einfach so diese, tatsächlich sind die Werbeparodien auch für mich das Format von mir, auf das ich am allerwenigsten Bock habe inzwischen. Also als ich angefangen habe, die auf YouTube zu machen, und das ist jetzt über 10 Jahre her, Hatte ich richtig Bock drauf. Ja. Es gab aber auch einfach gute Werbung, die man parodieren konnte. Ja. Da waren so absurd dumme Werbungen oder Werbungen, die einfach, man kannte die, weil es auch lineares Fernsehen noch gab. Ja. Gibt es nicht mehr. Also natürlich gibt es das noch, aber wer guckt das noch? Ich nicht. Die Spots sind, es sind einfach immer nur noch irgendwelche Vergleichsportale oder hier bestellen Sie hier ihr Tablet und dann kriegen Sie den WLAN-Router dazu. Ja. Oder wir haben eine vegane Wurst gemacht. Aber das ist alles total uninteressant geworden. Deswegen habe ich dann immer noch angefangen, 70er, 80er Jahre Werbung zu parodieren, weil ich gedacht habe, ja, das kennen die meisten noch, da gibt's einfach Sachen, die sind so in den Alltagssprachgebrauch übergegangen, fange ich an, das zu parodieren. Aber ich merke, wenn jetzt Leute mir schreiben, hey, hast du die Werbung schon gesehen, das muss man parodieren, und ich guck das, ich bin fassungslos, wie scheiße das alles ist. Ich kann das nicht. Ja. Zeit ist mir zu schade dafür. Ich habe jetzt für die Tour, habe ich eine neue Werbeparodie, bin ich gerade dabei vorzubereiten, da geht's wieder um 80er Jahre Werbung. Und das ist herrlich, weil es wirklich, das ist so beknackt, das ist so aus einer anderen Zeit, das ist auf eine seltsame Art und Weise, wie auch bei den meisten Menschen, irgendwie charmant. Ja. Man verzeiht denen das. Das ist eher wie so ein Museum gehen und da passiert irgendwas Seltsames. Also ich würde mir das nicht nochmal einfallen lassen, das für neue Werbung oder aktuelle Werbung zu machen.
Ja. Einmal so eine dreiminütige Like Ice in the Sunshine Parodie.
Würde ich gerne, aber das sprengt den Rahmen des für mich Machbaren, weil das immer so Massenszenen waren. Ne? Da sind ja irgendwie 1000 Leute am Strand und ja, dann fällt dem das Eis hin, der fliegt mit dem Drachen in eine Höhe und oh Gott. Das ist furchtbar, das dauert einfach viel zu lange. Ich versuche das immer so, jedes Segment so ein bisschen so Kammerspiel möglich zu inszenieren, wie es irgendwie geht, weil wir haben halt kein großes Team, sind halt nur zu zweit.
Ja.
Aber das, ich muss sagen, die Werbeparodien haben meinem YouTube Account super viel gebracht, weil als ich da angefangen habe, das werde ich nie vergessen. Normalerweise war damals so, ich habe ein neues Video hochgeladen, irgendein Sketch, wo irgendwas passiert, und am nächsten Tag hatte so ein Video, weiß nicht, 15.000 Views oder so. Und das, dann habe ich diese Werbeparodien hochgeladen, bin ins Bett gegangen, am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und der Counter stand bei, ich glaube, 250.000.
Ach, krass.
So 2009 oder 2010. Ja, ja. Und ich habe wirklich davor gesessen, habe gedacht, es muss ein Fehler sein. Das hat aber den Nerv getroffen, weil also wie bei allem, es ist eigentlich ein bisschen eine tief hängende Frucht, eine Parodie zu machen, egal ob auf einen Song, und das gibt's ja auch viel auf YouTube, ne, Songparodien und so. Und wenn du parodierst, nimmst du etwas, was bereits existiert, und machst dich darüber lustig. Das ist einfacher, als sich was Eigenes einfallen zu lassen. Ja. Insofern war es easy, aber natürlich habe ich auch versucht, das gut zu machen und so, dass es mir selbst gefällt. Und ich glaube, diese Mischung, das haben die Leute gemerkt. Die haben Bock auf eine Werbung, die sie hassen, parodiert wird. Und dann haben sie gemerkt, da hat es ja auch noch Mühe gegeben und alles ist ja auch miteinander.
Wollte ich gerade sagen, du hast das ja dann in Zusammenhang miteinander gesetzt und irgendwie die Figur aus der einen Werbung in der anderen wieder auftauchen lassen, so Scheidenpilz überall
das,
und so.
Das hat Spaß gemacht und ich weiß noch, wie ich mit Falk darüber, weil der so, oh Gott, kannst du das machen, Scheidenpilz und so. Ich sag so, ja, Moment mal, das ist ja, ich nehme mir die Originalwerbung und in dem Spot wird, glaube ich, viermal Scheidenpilz gesagt. Ja. Und jedes Mal, wenn das Wort gesagt wird, denkst du so, okay, die sagen in dem Spot Scheidenpilz. Ich fand das so grotesk, dass dieser Spot das mit einmal im normalen, ja, okay, gut. Aber das habe ich einfach nur genommen und in meinem Spot sagen die das jetzt halt 12-mal oder so. Ja. Das, ich habe eigentlich gar nicht viel gemacht, außer das immer so ein bisschen zu überhöhen. Verdichten und überhöhen. Und das ist halt, hat sich verselbstständigt. Und das war schön zu sehen, dass die Leute da so viel Spaß mit hatten. Vor allem in der Live-Show ist das dann, da sitzen Frauen, Männer, Kinder und lachen Tränen über diese Werbespots, die da parodiert werden. Ja. Das kann mir nicht egal sein.
Ja, ja.
Aber das Ausgangsmaterial ist nicht mehr da, mit dem ich das machen kann. Ich muss dann zurückgehen in die 80er. Und das mache ich jetzt wieder.
Kennst du eigentlich noch Ute Schnute Kasimir?
Ja, klar. Vor allem, weil, rate mal, was in der Grundschule zu mir gesagt wurde, so Rute Schnute Kasimir.
Ah, das stimmt. Ja, ich war immer Nils Holgersson, flog mit den Gänsen davon. Also ich hatte da auch eine Cartoon-Vergangenheit. Ich habe auch in der Schule immer, ich habe auch irgendwann einen eigenen Superhelden erfunden und für die letzte Bank gemalt im Unterricht. Das war der Arm-Bein-Man.
Das hast du mal gepostet.
Das war ein Superheld, bei dem Arm und Beine zusammengewachsen sind. Und der so durch die Gegend flog. Das hat immer für sehr viel Gelächter in der letzten Reihe gesorgt.
Ich war ja null auf Superhelden, ne? Das war überhaupt nicht mein Ding.
Ich hatte nicht viele Comics. Es gab ja auch nicht viele Superhelden-Comics im deutschsprachigen Bereich irgendwie. Immer nur mal so diese Bände, diese EHPA-Bände waren das, glaube ich, oder so.
Genau. Mir hat der Humor da gefehlt. Ich habe das, was sie ja bei Marvel dann glücklicherweise reingearbeitet haben, ja. Ich habe nicht verstanden, warum sich das so ernst nimmt.
Ach.
warum wirklich diese das war toxische Maskulinität in Bildform. Ich habe gedacht, ja, das sind halt starke Männer, die anderen auf die Fresse hauen. Ja. Konnte ich nichts mit anfangen. Es fehlte mir einfach mal ein Gag dazwischen. Ja. Klar, ne, 80er. Und die Jungs in meiner Klasse fanden das auch alle geil, aber da war ich raus.
Ja, ich weiß nicht, als ich das erste Mal, also ich fand es immer so ganz cool. Also Superman war vor allem mein Lieblingsheld, weil ich den einfach immer, ich fand es immer interessant zu sehen, was sie versuchen.
Wie man den mit einmal nicht mehr erkannt hat, wenn er die Brille aufgesetzt hat. Oh, Herr Kent, oh Superman, oh Herr Kent.
Ich fand es irgendwie so gut, zu versuchen, eine Geschichte mit jemandem eine dramatische Geschichte über jemanden zu erzählen, der theoretisch alles kann. Und theoretisch auch unbesiegbar ist. Ja. Was kann man da erzählen?
Not very high.
So, ja, genau. Und das fand ich irgendwie immer gut. Und dann hat aber ein Klassenkamerad von mir das erste Mal diese Frank Miller Batmans gehabt. Irgendwann, das war ja Ende der 80er, kamen die, glaube ich, in Deutschland raus.
Verletzlicher Held.
Naja, und das war, als er mir die gezeigt und ich mir die ausgeliehen habe, plötzlich, das ist mir der Kopf explodiert. Weil natürlich, dann ist so im Alter, weiß nicht, war ich ja 13, 14, und da suchst du ja auch Dinge mit Tiefe und so. Und das schien
vermeintlicher Tiefe.
Ja, genau. Das schien plötzlich so wahnsinnig deep und man hat da das Gefühl gehabt,
Batman ist zerbrechlich. Ich bin auch zerbrechlich.
Ja, genau. Was alles möglich ist.
Es gibt eine Verbindung.
Man fühlte sich auch wahnsinnig literarisch, wenn man das gelesen hat und so. Das war so wie Faust im Grunde genommen. Also das weiß ich, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. So. Aber ich habe auch immer alles nebeneinander gelesen. Ich habe auch, mein Bruder hatte so ein paar U-Comics, die habe ich super gerne durchgeblättert und gelesen.
Auch schlimmes Zeug drin gewesen.
Na, aber so Edeka vor allem, ja, der hat es mir so angetan, den fand ich so geil.
Ja, der hat komplett den Verstand verloren. Ja. Das war auf eine Art und Weise sehr angenehm, ist natürlich aus heutiger Sicht unfassbar sexistische Kackscheiße. Ja. Zeichnerisch war das geil. Das war wirklich Wahnsinn, wie dynamisch das alles war und so. Also das hat mich tatsächlich, das war mir oft zu weird.
Ja, ich fand's so geil, weil ich fand, das war so clever und smart auf 100 gedreht irgendwie so. Also, weil da war wirklich gar nichts mehr. Die Comics sind ja manchmal auch einfach, die Storys sind manchmal einfach auseinandergefallen.
Ja, das war Looney Tunes für Erwachsene, ne?
Ja, genau.
Das war das eigentlich.
Das fand ich irgendwie total gut. Und dann habe ich in den 90ern angefangen, so ganz viel so Underground-Comics zu lesen, als ich irgendwie eigenes Geld verdient habe und in Köln gewohnt habe. Da war dann im Taschengeschäft, Taschenbuchhandlung. Mhm. Die hatten im Keller so eine Comic-Abteilung, nur so dieses ganze Underground-Zeug bei Crump und so weiter und so fort.
Aber es gab in Köln auch ein paar Comic-Buchhandlungen. Ne?
Ja, ja.
Also bis heute.
Ja, aber da bin ich nicht so oft rein, weil ich zum Beispiel nie in dieser franco-belgischen Sache drin war. Also ich habe weder, also auch und auch die Classics nicht. Also Asterix, Lucky Luke, Tim und Struppi.
Armbeinman.
Die waren alle
nicht
für mich,
zu vergessen, Entschuldigung.
Ich hatte als Kind einen Tim und Struppi-Band, das war der mit den Riesenpilzen.
Naja,
Riesenpilze,
Knickknack, Herr Hergé.
Genau. Und ich hatte einen Asterix, ich glaube, ich hatte Asterix im Morgenland, wenn ich nicht alles täusche. Das sind so die, und Lucky Luke hatte ich so 2, 3. Calamity Jane und noch so. Aber das hat mich nicht so gekickt. Ich fand dann irgendwie andere Sachen interessant. Ich fand immer die abwegigen Sachen irgendwie interessant.
Ja, gehen wir tatsächlich so, also auseinander.
Das ist interessant, ne? Wie so,
ja, weil es halt nur ein Medium ist. Es ist halt, ne, viele denken, Comic wäre ein Genre, das stimmt ja nicht. Ja. Kannst ja alles damit erzählen und da siehst du es ja schon. Also mich hat halt Superhelden gar nicht interessiert und deswegen, mich hat der Humor halt gepackt. Ja. Oder die Abenteuergeschichten, diese franco-belgischen. Weil ich fand, das war im besten Sinn. Also da würde ich auch behaupten, dass von diesen Spirou-Bänden und so und auch von einigen Tim- und Struppi-Bänden, hat man jetzt da bei der Neuverfilmung gemerkt von Peter Jackson, die funktionieren noch, die Geschichten. Ja. Die sind sehr klassisch erzählt, das ist eher so ein Indiana-Jones-Ding. Ja? Aber vieles davon ist tatsächlich relativ zeitlos. Also wenn man das in dieser Zeit, in der er spielt, sieht, was ja, ein Film kann ja in den 60ern spielen oder sowas, dann funktionieren die immer noch sehr, sehr gut, weil die haben unheimlich viel Charme, die Settings sind toll ausgearbeitet, irgendwie geht's auch um was und die Charaktere haben eine geile Dynamik, also der Kapitän und Tim, das war ja super und ich glaube, das sind immer noch gute Geschichten.
Wobei jetzt rauskam, weil wohl in der Comic-Szene ein großer Skandal vor 1, 2 Jahren, weil in Frankreich eine neue Biografie über Hergé erschienen ist und der war wohl so ein super strammer Nazi.
Das wusste ich auch nicht.
Ja, und er war wohl
so, Tim im Kongo konnte es vermuten lassen, aber.
Ja, und es war wohl so, dass er so ganz hart gewesen wäre und man die Comicforschung heutzutage sagt, dass viele Bände sich nur deswegen auch wohl, also es gibt ja auch Tim und Struppi Bände, die sich tendenziell quasi eher für Minderheiten einsetzen und viele sagen, das wären seine Zeichner gewesen, nicht er, die das dann so da reingepackt haben.
Hat ja aber lange selbst gezeichnet, es hat ja ewig gedauert, bis da wirklich Leute mitgearbeitet haben. Ich weiß es nicht. Selbst wenn, also ich lese es ja eh nicht mehr. Tatsächlich bin ich nicht, also viele Leute sagen, ja, man muss ja Künstler und Kunst trennen. Ich habe seit 2 Jahren keinen Louis C.K. Auftritt mehr angeschaut. Da bin ich irgendwie mit durch. Ja. Also jeden Level an Weirdness, was da so rausgefunden wird, aber das ist halt einfach scheiße. Und dann gibt es einfach zu viele gute und andere Sachen, dass man die lesen kann. Und ich muss jetzt kein Tim und Struppi mehr lesen. Trotzdem kann man natürlich sehen, was das Werk für mich bedeutet als Kind, das ist unverändert. Und aber man muss anerkennen, wenn das halt Kacke ist, was der Typ gemacht hat ansonsten.
Naja. Ich finde es ja auch interessant, dass du bist ja auch jemand, der sich sehr politisch einsetzt, also beziehungsweise nicht politisch, sondern gesellschaftspolitisch im Grunde genommen. Also du spendest immer wieder auch Originalzeichnungen an karitative Einrichtungen, damit die versteigern können und da irgendwie Spenden generieren können und setzt sich für verschiedene Aktionen und Organisationen ein und so. Das ist dir sozusagen schon, du hast es auch in einem Interview mal erzählt, das ist dir schon wichtig, sozusagen die Stimme, die du hast und die du dir auch erarbeitet hast, dazu zu nutzen, die Leute auch auf Dinge hinzuweisen oder hinzuführen, die irgendwie nicht so rund laufen.
Ja, genau. Also das, was hätte ich von diesen Millionen Followern, wenn man die nicht auch für sowas nutzt? Das ist, ich sehe den Sinn nicht. Also es geht ja, es ist ja auch erstaunlich einfach zu sagen, hier, jetzt übernimmt jemand für 24 Stunden meinen Twitter-Account. Man muss es einfach nur wollen. Also ich verstehe auch bei ganz vielen Leuten nicht, warum sie es nicht machen. Ja. Warum sie nicht einfach sagen, den kriegt jetzt für heute einen Tag, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Leute hören auf, dir zu folgen. Die Leute, die dann aufhören, mir zu folgen, die wollte ich eh nicht als Follower haben. Ja. Und wie viele Leute will man noch, dass sie einem folgen? Also ich muss jetzt wirklich bei, sagen wir mal, irgendwie, wenn man alles zusammenrechnet und sagt, okay, da sind was auch immer, sagen wir mal, mir folgen eine Million Menschen. Ja, das sind total viele Menschen. Das ist so, wieso müssen das 3 Millionen sein oder so? Also ich glaube da nicht an dieses endlose Wachstum und selbst wenn, wofür? Also, und das ist doch ein total, ich mache das für mich, weil ich das geil finde, zu sehen, dass man halt tolle Sachen damit erreicht, dass Organisationen sichtbar gemacht werden, die Leute vorher noch nicht kannten, dass irgendwie, das ist ja dieses eine Original von mir versteigert worden, das habe ich auch noch nie erlebt, 40.000 Euro, absurd. Ja. Und dafür ist einfach eine Stelle eingerichtet worden. Für eine Stelle, wo jetzt Leute arbeiten können, für andere Menschen, die Hilfe brauchen. Das ist schlimm genug, dass das nicht anders machbar war, aber das ging halt. Natürlich kickt das auch und macht einen total zufrieden, dass man solche Sachen erreichen kann. Und es gibt natürlich noch endlos mehr zu tun, aber das macht mich glücklich, dass über das, was ich über diese Witzbilder da aufgebaut habe an Reichweite, dass ich auch merke, dass die Leute jetzt völlig mitgehen, wenn ich noch anderen Kram mache oder jetzt auch mit dem Podcast, der weiter weg könnte das ja nicht von meiner normalen Arbeit sein. Ja. Und es gäbe diesen Podcast auch nicht, wenn die Sally, mit der ich den zusammen mache, wenn die nicht quasi, lass uns das machen, und dann haben wir es halt gemacht und jetzt bin ich eigentlich ganz glücklich damit, dass ich mal wieder merke, dass ich doch Themen an Leute ranführen kann und wissen, was bei vielen vielleicht versiegt ist oder gar nicht da war oder, und das macht mich einfach nur zufrieden.
Du machst, um das kurz für die Leute, die es nicht wissen, einen Spotify-Exclusive-Podcast. Ich habe es auch irgendwo aufgeschrieben, aber du kannst mir sicherlich schneller auf die Sprünge helfen.
Allgemein gebildet.
Allgemein gebildet, genau. Zusammen mit der, glaube ich, SPD-Politikerin, aber auch langjährige Freundin von dir, Sally.
Beides ist fast richtig. Okay. Beides ist falsch. Sally ist keine SPD-Politikerin. Sally hat mal fürs Europaparlament kandidiert, aber sie ist nicht in der Politik aktiv. Also sie ist tatsächlich einfach ehrenamtlich, macht sie Dinge auch für und bei der SPD. Und aber sie ist keine Politikerin. Okay. Und das ist auch kein Thema im Podcast. Also, keine Ahnung, Klaas ist ja auch in der SPD. Und ich glaube sogar auch Jan Böhmermann ist ja in der SPD und so. Das ist einfach, Menschen sind halt teilweise in politischen Parteien aktiv. Aber das spielt hier keine Rolle. Aber sie ist halt sehr politisch interessiert, hat unterschiedliche feministische Themen, für die sie sich einsetzt. Und da auch immer wieder Aktionen und Petitionen für auslösen. Wir verstehen uns einfach sehr gut, aber sind tatsächlich auch keine langjährigen Freunde. Wir haben uns kennengelernt 2019, weil sie damals schon einen kleinen Podcast hatte, den sie selbst gehostet hat und einfach auf Soundcloud hochgeladen. Die Ambition dahinter fand ich super. Es war aber technisch auch so, ging so. Ich fand aber vieles daran toll. Und dann haben wir uns angefreundet und immer wieder getroffen und sie hat halt nicht locker gelassen, mich davon zu überzeugen, dass wir das zusammen machen müssen, bis ich gesagt habe, okay, wenn wir das machen, muss da aber irgendjemand hinterstehen, der es auch, der die Arbeit, die wir da reinstecken, honoriert und das unterstützt, weil das ist viel Arbeit. Und dann hab ich einfach Spotify gefragt und die haben ja gesagt und deswegen machen wir den jetzt. Das ist verrückt und machen jetzt auch zur Bundestagswahl das sogar wöchentlich, was wir vorher nicht gemacht haben. Und das ist geil, weil ich da auch wieder was bei lerne und mit einmal mich mit Fachleuten unterhalte über Themen, wo ich was drüber wusste, aber längst nicht alles, ne? Ja. Und ich versuche, nicht stehen zu bleiben in allem, was ich mache und Sichtweisen zu ändern und anzupassen und das ist geil, dass mir so viel möglich gemacht wurde, dadurch, dass ich mir halt diese Witze ausgedacht habe. Und das ist wertvoll. Es ist wertvoll, das zu nehmen und zu gucken, was kann ich darauf aufbauen. Klar, ein Animationsfilm, würden jetzt viele sagen, ist naheliegend, das danach zu machen. Aber einen politischen Podcast vielleicht eher nicht. Ja. Ne? Vielleicht eine vegane Fastfood-Kette aufzubauen, wäre auch noch geil. Also sowas, das, aber nichts davon ist ausgeschlossen. Ne? Und so Zeug probiere ich jetzt halt einfach gerne.
Ja, das finde ich interessant. Also bei dir ist es auch immer so eine Mischung, wenn man sich so die Dinge anguckt, die du gemacht hast oder die du machst, finde ich so interessant, dass es bei dir ist eine Mischung, klar, es gibt natürlich diesen Part Glück und es gibt diesen Part Fleiß, aber es ist auch immer so, du bist in allem, was du tust, auch immer sehr proaktiv. Also du gehst immer auf die Leute zu. Du hast früher an die Redaktionen geschrieben, du hast jetzt erzählt, du bist an Spotify reingegangen und gesagt, hier wollt ihr nicht und so. Also das ist ja schon auch etwas, was nicht jeder kann oder nicht jeder macht oder nicht jeder sich jeder traut oder so. Und das ist, glaube ich, ja auch ein großes Fund auf deinem Weg und in deinem Erfolg, dass du dir nicht fies bist, zu sagen, so ich gehe Klinken putzen, beziehungsweise ich klopfe jetzt einfach mal an und sag mal, hier habt ihr nicht Bock dazu machen. Irgendwie so.
Das stimmt. Also auf jeden Fall war ich mir nie zu schade, irgendwo nachzufragen oder auch dreist genug, Leute anzuschreiben. Das habe ich mich immer getraut. Natürlich ist das meine Natur und natürlich ist das insofern auch wieder Glück, dass ich eben nicht so ein introvertierter Typ bin. Naja. Was natürlich ungewöhnlich ist für jemanden, der jetzt, wo die Leute denken, naja, der malt halt. Ich habe immer versucht, Leute kennenzulernen aus dem Bereich Comedy und Schauspiel, weil ich solche Sachen eben auch machen wollte. Und bei mir eher so der Punkt war, als Junge vom Land, ja, oh Gott, ne, hier, also du wirst nicht entdeckt, niemand castet dich auf dem Dorfplatz von Leopoldshöhe für eine Jugendkrimiserie weg oder so. Das passiert halt in Berlin, ne? Aber es passiert auf gar keinen Fall dort. Und deswegen musste ich mal aussenden, weil anders wäre es nicht passiert. Und eins führte da zum nächsten und für mich war, bevor ich mit der Bühne angefangen habe, wichtig zu merken, dass Menschen, die auf einer Bühne stehen, einfach nur Menschen sind. Dass die auch, ne, auch die haben manchmal Zweifel, ob der Gag jetzt funktioniert und so. Und das musste ich. Ich muss immer erstmal Leute dahinter kennenlernen, um zu begreifen, ja, alles klar, ne, das sind auch einfach ganz normale Menschen und dann kannst du das auch. Du wirst erstmal nicht so gut sein, aber das gehört ja dazu. Und nichts davon ist Hexerei. Du kannst das alles lernen, du musst es machen, um besser zu werden. Und das habe ich tatsächlich dann auch immer getan. Also ausgesendet, angerufen, hingeschrieben, Leute direkt angesprochen. Und das kann ich auch nur immer wieder zu raten. Aber klar, nicht alle, viele haben da auch einfach Angst vor oder sind halt zu introvertiert. Na. Das war ich nie. Diese gesunde Mischung aus Größenwahn und Selbstüberschätzung, muss man die natürlich auch haben.
Aber das ist so interessant, weil ich also als Jugendlicher hatte ich das auch total. Ich meine, so bin ich auch bei Viva gelandet.
Ja, jetzt mal der nächste Einwurf geworden.
So habe ich auch, ich weiß noch, auch lange vor Viva.
Gut, du warst doch sehr schön.
Also. Na, das stimmt, das kommt natürlich dazu. Aber auch lange vor Viva habe ich ja schon Musik gemacht, die sehr trashig klang. Bin dann in Köln, bin ich durch Köln gelaufen, dann habe ich zufällig ein Schild gesehen an einem Hauseingang, dass da das Büro war von East West Records, wo früher Pantera war und so. Und ich so, oh geil, dann bin ich einfach direkt da reingegangen und habe da mein Demo-Tape abgegeben und
geil.
So.
Demo-Tape,
da ist halt, die haben sich dann gemeldet und gesagt, ja, danke, aber ist nichts für uns und so, aber trotzdem. Ne? Naja, ich fand es einfach irgendwie so, ich war total nonchalant, ich war für nichts fies und so. Und das habe ich ein bisschen verloren und eigentlich ist es voll dumm. Also eigentlich hast du total recht, eigentlich, weil was soll im schlimmsten Fall passieren, als dass jemand sagt, nee, habe ich keinen Bock drauf, wenn man eine Idee hat.
Ja, aber manche zerbricht das natürlich. Ne? Ja. Also bei mir war das immer so, dass ich immer geglaubt habe, dass ich diese Sachen, die ich heute mache, irgendwann werde machen können. Aber niemand hat das ja durch irgendwas bestätigt oder es gab keine Präzedenzfälle, die mir gezeigt haben, ja, damit habe ich ja auch schon Erfolg gehabt. Also du musst bis zum gewissen Grad auch so ignorant sein, entweder zu sagen, naja gut, weil diese eine Person jetzt gesagt hat, das ist nichts, das heißt nichts. Wenn mir das 10 Personen gesagt hätten, hätte ich natürlich auch irgendwann gedacht, vielleicht bist du einfach scheiße in dem, was du machst. Ja. Ne? Und das wird ja genug Leute geben, bei denen das so ist. Und es gibt genug Leute, die das Thema hören und trotzdem weitermachen. Ja. Und dann spielen die halt mit einem einer Soap mit oder sowas. Weil die einfach nicht aufgehört haben zu nerven und die sagen, Gott, dann spielst du jetzt halt hier mit. Das tatsächlich passiert sowas ja teilweise. Ja. Bei mir war das diese glückliche Mischung aus, da war Grundtalent. Ich war bereit, mir Kritik anzunehmen und Leute haben es aber auch gut mit mir gemeint. Und das super. Also in der Kombination kommt das ja längst nicht bei allen zustande. Ja, muss wahrscheinlich manchmal so laufen. Aber also nochmal, ich habe, wenn du nicht in einer Großstadt wohnst, dann passiert das selten, dass jemand einfach klingelt und sagt, bitte fangen Sie jetzt an, bei uns Comicbücher zu veröffentlichen. Ich musste aussenden, anders hätte es niemals geklappt. Und als Kind war das Einzige, was ich machen konnte, ohne Internet ins Impressum von irgendwelchen Magazinen gucken und denen einfach meinen Scheiß schicken. Und es hat funktioniert.
Es hat dich bis hierhin gebracht, bis in mein Wohnzimmer.
Was soll jetzt noch passieren?
Was soll jetzt noch passieren? Das ist die große Frage. Ralf, vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir warst.
Hast du alles von deinem Zettel?
Ich habe noch lange nicht alles, aber ich würde sagen, du kommst einfach nochmal wieder und dann gehen wir hier noch ein paar andere Sachen durch.
Wir haben uns auch sehr in diese Comic-Ecke reingestrickt, muss ich sagen. Habe ich gar nicht mit gerechnet, dass wir da so tief reingehen, aber das ist natürlich, wenn du hier mit so einem Nerd sitzt.
Tut mir leid.
Alles gut.
Ich wollte nicht zu tief in eine Comic-Ecke drängen.
Nächstes Mal sprechen wir über das Medienbiss und trinken dann abends Alkohol dabei.
Sehr gut, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig, wenn du wiederkommen würdest. Das hier fortführen können. Und jetzt erstmal viel Erfolg mit der weiteren Arbeit am Film.
Dankeschön. Und, vielleicht dann einfach bin ich ja nächstes Mal, wenn der Film fertig ist, komme ich dann oder so.
Zum Beispiel. Und wir hoffen, dass wir jetzt bald wieder alle live touren können und irgendwie auf den Bühnen dieses Landes unterwegs sind und unseren Quatsch machen können. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir heute.
Mir auch.
Vielen Dank an Lisa, die hat heute produziert.
Danke, Lisa, auch fürs Fotos machen. Na, nicht meine Schokoladenseite, ich sag's jetzt schon, egal.
Aber wir haben dich ja von vorne fotografiert. Ja,
nicht meine Schokoladenseite, wie gesagt.
Und an euch, an den Kopfhörern oder wo ihr mir das gerade hört, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Bokelberg Erfahrung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Die Nils Bokelberg Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg, eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg. Die Nils Bokelberg-Erfahrung.